Hallo David.
Hallo Robert.
Hallo Kali.
Hallöchen. Na, ihr beide?
So Leute, ich muss euch gleich vorneweg abholen. Wir haben heute ein super spezielles Konstrukt, wie wir diese Podcast-Folge ins Jahr starten. Kali und David, weil es draußen so kalt ist und die Heizung im Studio kaputt, sitzen nebeneinander, haben aber Headsets auf mit Mikrofonen, die sich gegenseitig immer wieder bespielen. Das heißt, sie sitzen in so einer Echokammer, wo wenn David sagt, hallo Kali, hört Kali, hallo, 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 Kali, Lili, Kali, hallo, hallo.
Ja, und mich auch nochmal. Also es ist ein bisschen irre.
Ja, also viel Spaß euch. Das tut mir
ich
leid.
Ich hoffe, es kommt nicht so irre beim Zuhörer an. Ja, ich freue mich total, bei der ersten Sendung im neuen Jahr dabei zu sein. Und dann machen wir heute einfach aus 2 wie Pech und Schwafel, 3 wie Pech und Schwafel.
So sieht's nämlich mal aus. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, konntet die hoffentlich freie Zeit ein bisschen genießen. Wir haben fast gar nichts voneinander gehört in den Tagen.
Nee, war auch nicht nötig. Wir waren froh, dich los zu sein.
Ja, mich hat's auch gewundert. Für mich auch. Völlig neue Bedingungen. Und wir haben hier sogar noch ein bisschen länger frei, weil wir sind ja in Berlin und Holly geht auf so eine Schule, die betroffen ist vom Stromausfall. Das heißt, erst nächste Woche geht's wieder los.
Ey, das wäre mein Horror, ne? Heute Morgen, wir hatten -11 Grad. Wenn Stromausfall wäre, kühlt ja auch dann alles richtig aus, ne? Und euch muss ich ja nach der Tortur nicht erklären, wie sich zu kalte Wohnungen anfühlen. Horror, Horror. Sebastian, unseren...
Eine Freundin, ja, der ist davon auch betroffen, ne?
Der ist davon betroffen.
Von mir, ja, und ich meinte so, oh Gott, was ist mit dem ganzen Zeug, was im Kühlschrank ist? Und dann meinte sie, kannst du doch draußen auf den Balkon stellen, wo ich meine, ey, dann vereist es aber.
Ja, also alles aus dem Tiefkühler geht auf jeden Fall. Aber ich höre eigentlich immer, dass ihr eh nicht so einen vollen Kühlschrank habt zu Hause, oder?
Wir haben noch keine Küche, als Entschuldigung.
Doch, so. Doch, der Kühlschrank ist voll, aber da sind ganz viele Sachen drin, die sind da schon ein paar Wochen oder Monate in der Regel.
Okay. Ich würde sagen, wir kochen nicht so gerne. Lass es uns ein bisschen charmanter ausdrücken.
Ah, siehst du, Robert, ich habe mir jemanden gesucht, der einfach hervorragend zu mir passt.
Ja, ja, ja. Wir haben aber am Anfang jeder Folge nochmal so ein kleines Recap, was von der letzten Folge so ein bisschen für Feedback kam. Da würde ich kurz mal in die Richtung gehen wollen. Liebe Grüße will ich ausrichten von Steffen Gerlach. Du kennst ihn, David, der einer der beiden Gründer, Inhaber von Cape Light Pictures. Der hat unseren Podcast gehört und als wir letzte Mal über Anaconda geredet haben und über Paula Cole mit I Don't Wanna Wait, er ist riesen Dawson's Creek Fan und schickte mir ein Bild mit dem Dawson's Creek Cast zusammen, das er gemacht hat. Grüße gehen zurück, den müssen wir mal wieder einen Podcast haben, den lieben Steffen.
Der hat doch bestimmt dieses Jahr auch ein paar interessante Sachen in seinem Portfolio.
Ja, oder den holt man mal rein, so wie wir das bei den Fantasy Film Nights machen. Einfach mal, weil der ja alle Festivals betingelt, als der quasi uns mal einen Überblick gibt. Was sind die heißen Dinger? Weißt du, da könnte man den auch reinholen. Was will er kaufen und kann sich nicht leisten? So, das können wir ja als Thema.
Ich habe gestern bei Greenland 2, über den wir ja heute unter anderem reden, da war eine Frau von Tobis, die dich auch kannte und die kam
Uta,
zu mir und meinte,
Uta ist das. Ja, wir haben so lange nicht miteinander getroffen.
Bist du der David, der mit Robert Hofmann den Podcast macht? Und dachte ich so, ja.
Hat sie wirklich
ich bin plus eins von Robert Hofmann.
Hat sie David gesagt?
Sie hat David gesagt.
Das ist wirklich Todsünde, ne? Das ist Todsünde.
Bea ist sofort reingegrätscht und meinte, wenn du ihn ärgern willst, dann nennst du ihn David.
Okay,
also
okay.
Und hat sie sich das jetzt gemerkt?
Nee, ich glaube nicht. Aber sie sagte, sie hört den Podcast regelmäßig. Also mehrere Leute, die wir jetzt schon kennen, aus der Industrie, die das hören. Ich habe gesagt, hör dir lieber diese Folge nicht an, weil wir werden über Greenland 2 reden. Und ich kann mir relativ gut vorstellen, dass der genauso müllig wird wie der erste Teil. Und ich sollte recht behalten.
Ich habe schon nochmal geguckt. Der erste zumindest mal, wenn man so wohl auf das Zuschauer-Echo als auch die Kritiker schaut, der ist ja gar nicht so schlecht weggekommen. Ne? 64er Score ist jetzt ja nicht übel, muss man sagen.
Ja.
Aber der lief auch zu Corona. Ich denke, der wird auch noch den riesen Benefit gehabt haben, dass die Leute dachten, boah, endlich nochmal so ein Film im Kino. Der lief doch so zwischendurch, ne? Als die Kinos ganz kurz offen waren und dann wieder zu waren. Ne?
Genau. Da kam Greenland. Das war der letzte Film, den ich gesehen hatte, bevor die Kinos dann 6 Monate zu waren. Das war Ende 2021.
Nee, 20, glaube ich. Glaub ich glaube, so 2020, 20? September oder sowas.
Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass Jared Butler eigentlich die letzten 15 Jahre nur langweilige Filme gedreht hat.
Hallo,
und ich glaube,
Drachenzähm
solche Sachen
gemacht.
Sind so, die laufen nicht so geil im Kino, aber das ist wie früher der Blockbuster aus der Videothek. Ich glaube, sowas gucken Leute nach, weißt du, wenn nichts im Fernsehen läuft. Ach, Jared Butler geht immer.
Ich mag meinen Gerard und ich muss ihm zugutehalten, letztes Jahr Drachenzähm leicht gemacht, 700 Millionen an der Kinokasse. Und er gibt da den fantastischen, er gibt einen fantastischen Papa. Also es hat wirklich richtig gut funktioniert als Hau drauf, heißt der, glaube ich, ne? Richtig gut funktioniert. Ansonsten, ja, er ist in B-Movie versunken. Ich hoffe so ein bisschen Nicolas Cage-mäßig, dass er irgendwann dann auch mehr wieder richtig gute Filme machen wird.
Gab es noch Feedback von letzter Folge?
Na, wir haben ganz viel Feedback in den Kommentaren bekommen. Also was ich ganz viel gelesen habe, sowohl auf Discord als auch so bekommen habe, als auch zum Beispiel auf Spotify drunter steht. Ganz viele haben sich herzlich bedankt für die offenen Worte. Viele haben dir auch nochmal gesagt, so krass, was war das auch für ein Jahr, und hoffen, dass 2026 einfach entspannter wird und man sich auf die Sachen konzentrieren kann, auf die man sich auch konzentrieren will im Leben, so Freunde, Familie, die Arbeit, einfach die schönen Dinge, ohne all diese Störgeräusche. Da gab es ganz viel Zuspruch. Dann war oft auch so, es ist schön, Männer zu hören, die offen so miteinander reden. Das scheint immer wieder so ein Thema zu sein, was wir bekommen. Und nach
ja, du brauchtet ja auch mal eine Pause voneinander über Weihnachten 2 Wochen.
Anna, wenn
zu
du
viel Offenheit ist auch nicht gut, Leute.
Ey, wenn du weißt, dass du dich das ganze Jahr jede Woche siehst, also das steht ja ohne Zweifel so ungefähr da, dann tut das auch überhaupt nicht weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe David gestern händeringend in den Arm genommen und dabei aus Versehen Bea mit dem Ellbogen an den Kopf gedonnert. Insofern.
Das hat die verdient.
Liebe ist groß.
Liebe muss wehtun.
Genau.
Und ich habe noch Nostra Robert, das ist das Letzte. Nostra Robert kam noch rein, weil wir haben unsere letzte Folge am 18. Dezember aufgenommen und ich habe da schon von Venezuela und Präsidenten geredet und das fanden die Leute jetzt dann doch sehr gruselig aufgrund der neuen politischen Ereignisse.
Was hast du noch
dann bist du sowas wie, wie ist der Typ, der immer Sachen vorhersagt? Nostra...
Nostradamus.
Nostra Robert.
Nostra Robert.
Nostradamus. Robert
Robradamus, habe ich gestern gesagt. Ja.
Ja, Leute, Kolumbien, Kuba, Grönland, wir gucken, was als nächstes passiert.
Was sagst du für die heutige Folge vorher?
Ich sage vorher, dass wir was soll ich denn vorher sagen? Wir sagen, dass wir das Programm vorher sagen, das Jahresprogramm, werden wir heute voraussagen, was kommt wann. Hoffen wir, dass das
und
so
kommt.
Und
was wird geil und was wird schlecht? Wo wollen wir die Leute vorwarnen? Wo wollen wir sie animieren, ins Kino zu gehen? Aber es kommen ja super tolle Filme raus dieses Jahr.
Es kommen auf jeden Fall super tolle und super viele Filme raus.
Ja. Ja.
Ich würde sagen, starten wir mit, wie heißt der Podcast nochmal? Herzlich willkommen
zu Drei wie Pech
und Schwafel.
So.
Ja, wir machen Wochenvorschau, ne? Ja.
Ja, wir gucken mal, was die Woche so rauskommt. Greenland 2 im Kino, Leute. Heute, wo dieser Podcast erscheint, den besprechen wir auch gleich. Dann ist Hugh Jackman viel rumgetourt die vergangenen Wochen für Song Sang Blue, die Geschichte von einem Mann, der mit seiner Frau musikalisch erfolglos ist, bis sie eine Neil Diamond Coverband gründen. Haben wir beide nicht gesehen. Ich glaube, David hat keinen Bock, ich habe keine Zeit, werden wir nicht drüber reden in diesem Podcast.
Nee, der hat, hab ich die Tage gelesen, bei Rotten Tomatoes 100%. Das ist offenbar der beste Film des Jahres, startet jetzt direkt in der ersten Woche.
Mit Hugh Jackman.
Ich glaube, den hat einfach keiner geguckt und ein Kritiker hat den richtig
vielleicht
gut gefunden.
Vielleicht liegt es daran, dass er deswegen 100% hat. Ja. Weißt du, nur die Hardcore-Fans haben es geguckt und sagen, geil.
Dann haben wir Rental Family, den haben wir auch nicht gesehen. Der wurde so oft in der Pressevorführung gezeigt, das ist so eine Geschichte mit, na, helft mir, Oscar gewonnen für The Whale, na?
Brandon Fraser
spielt ein leihbares Familienmitglied in Tokio und trifft auf einen Schauspieler, dessen Leben er quasi in dem Interview einfangen soll für seine Tochter. Und das wird dann so eine grenzüberschreitende Erfahrung. Soll ein sehr schöner Film sein. Haben wir auch nicht gesehen. Müssen wir mal gucken, ob wir den noch irgendwann aufgreifen werden. Aber für euch, wenn ihr ihn sehen wollt, Rental Family. Und dann gehen wir auch ins Streamings-Bereich rüber. His and Hers startet.
Nee.
Was haben wir noch?
Doch wieder was. Ein einfacher Unfall startet noch. Just a Simple Incident, oder wie der heißt. Das ist der Cannes-Gewinner vom letzten Jahr aus dem Iran. Da geht's um einen Mann, der irgendwie, der wurde wohl gefoltert und sieht dann Jahre später seinen Peiniger und nimmt den irgendwie mit in die Wüste und will ihn da vergraben. Und sein vermeintlicher Peiniger sagt dann, ich bin das überhaupt nicht. Aber der Mann erinnert sich, weil der hatte immer so ein Klackern, weil der hat eine Beinprothese und er hört dieses Klackern und weiß sofort wieder, das muss er gewesen sein. Und dann entsteht da wohl so ein Psychokrieg, der super spannend sein soll. Ich will mir den unbedingt noch angucken diese Woche.
Okay, entschuldige bitte.
Woche
und ist der damit Untertitel oder?
Ich denke mal, im Kino wird der synchronisiert sein.
Ah, okay.
Ja. Das ist auch von einem wohl relativ bekannten iranischen Regisseur, der immer wieder ins Exil getrieben wurde, beziehungsweise dessen Filme verbannt wurden im Iran, weil die so antipolitisch sind.
im Streaming. His and Hers ist seit dem 8. Januar raus auf Netflix, ist mit Tessa Thompson und John Bernthal, so eine Detektiv-Krimi-Drama-Thriller-Geschichte. Dann ein Film, den habe ich ganz ehrlich auch bei Rotten Tomatoes, beim auch Hollywood Reporter, oben als einer der top erwarteten Filme habt ihr. Bei uns heißt der Poppy and Alex, kommt jetzt diese Woche raus und der heißt People We Meet on Vacation im Original. Habt ihr davon irgendwas gehört?
Nee, wenn irgendwer sehen würde, wie David und ich uns gerade angeguckt haben. Nö.
Nee.
Also, was ist es? Klär uns auf.
Ey, nee, so richtig weiß ich es auch nicht. Geht irgendwie so um zwei beste Freunde in einem Urlaub zusammen und das sieht für mich eher wie so Rom-Com aus und ich habe es eher auch so abgetan. Auf einmal schaut ich so durch die Liste und sehe, hä, warum habt ihr den denn alle drauf? Vielleicht ist das, das kann ich mir vorstellen, so eine klassische Buchverfilmung, wo es schon eine große Fanbase gibt. Ich werde mal reinschauen die Tage. Also Poppy und Alex, wundert euch nicht, wenn es aufploppt, beziehungsweise People We Meet on Vacation. Vielleicht kann der was. Dann geht A Thousand Blows in die zweite Staffel auf Disney Plus ab dem 9. Januar. Da kam die erste ja sehr gut an. Und die Serie, die David und ich beide nicht gesehen haben, aber richtig gut sein soll, nämlich Industry Staffel 4 startet auf, Achtung, Premiere, HBO Max. Können wir ja jetzt
HBO
hier,
ist immer geil.
Ja, HBO, na, es gab diesen einen, wie hieß diese Serie mit der Tochter von Johnny Depp, die so richtig zerrissen wurde?
Hey, I love the idol. Da ja. Redest du mit der Richtigen. Ich bin Big Fan. Mit okay. The Weeknd, auch Hammer. Also könnt ihr Stunden drüber reden. Habe ich Holly leider nicht erlaubt zu gucken, weil es ein bisschen zu sexy ist. Aber ich war begeistert.
Okay.
Und zwar von allen.
Und da haben wir den einen Fan von The Idol gefunden.
Und das ist ja auch der Regisseur, der Euphoria gemacht hat. Und da kommt ja dieses Jahr auch die dritte Staffel draus. Wovon ich allerdings kein Fan bin.
Okay.
Du willst nicht wissen, was wir über Weihnachten geguckt haben.
Weißt du, es gibt einfach, und das meine ich, ich meine das sehr respektvoll, Kali, Magneten, die sich anziehen und Magneten, die sich abstoßen.
Hey.
Und ich glaube,
irgendwann trifft man sich wieder in der Umlaufbahn.
Ey, so sieht's aus. Irgendwann. Auf jeden Fall Industry HBO Max sage ich deswegen, weil kommende Woche ist es soweit. HBO Max launcht am 13. Januar in Deutschland. Könnt ihr gerne auf dem Schirm haben, dass es dann wie eine neue Streaming-Plattform haben, aber auch all die Inhalte. Dann können wir endlich zum Beispiel The Pitt schauen. The Pitt ist ja so ein extrem gefeiertes Ding, was wir hierzulande nicht gucken können. Damit haben wir dann auch mal in die Vorschau reingeschaut, was ihr die Woche so streamen oder ins Kino gehend euch anschauen könnt, wenn es so richtig kalt wird in Deutschland.
So.
Haben wir eine News, über die wir reden wollen? Oder ein Trailer, irgendwas Besonderes, ist dir untergekommen oder euch untergekommen?
Nö, wir haben ganz interessante Sachen gesehen. David, erzähl du doch mal.
Na, die Trailer, die wir geguckt haben, da reden wir ja eh nachher drüber.
Ich meinte eher, was wir im Fernsehen uns zu Gemüte gezogen haben.
Nee, darüber reden wir jetzt. Jetzt reden wir entweder über News oder über Trailer an der Stelle.
Ja. Wir haben alle möglichen Trailer geguckt, ne? Alles, was uns dieses Jahr wartet.
Wollen wir ganz kurz über die Avengers-Trailer reden oder ist das Blödsinn?
Ich habe sie hier drinnen stehen. Können wir machen, müssen wir nicht. Das ist so.
Ich glaube, das ist so Quark. Ich will da eigentlich gar nicht drüber reden.
Ich hätte ein kleines Thema, wo mich auch eure Meinung mal interessieren würde. Ne? Also wirklich auch bei der Meinung, ich meine, Kali einmal aus sowohl der Sicht von jemandem, der in der Filmindustrie arbeitet und da ja sicherlich auch eine bestimmte Liebe zum Kino herrscht, David er auch als Filmliebender. Deadline hatte ein Interview gemacht rund um Stranger Things Staffelfinale zusammen mit Netflix und dabei haben sie auch gedroppt, dass Netflix nach dem Kauf von Warner, wenn das durch ist, ein 17-Tage-Kinofenster forcieren möchte. Also Filme nur noch 17 Tage im Kino, das wird dann auch alle kommenden Warner-Titel theoretisch betreffen. Also Herr der Ringe, The Hand for Gollum, die DC-Filme, Godzilla X Kong, Supernova, also große Blockbuster statt 45 Tage in den USA und dann sicherlich auch weltweit, wie AMC das ja im Grunde als Kette auch immer im Fokus hat, wollen die 17 Tage anstreben. Was sagten ihr dazu?
Das ist natürlich schade, aber ich glaube, die Entwicklung gibt schon länger, dass die meisten Leute halt nicht mehr ins Kino gehen. Und das sieht man ja auch ein bisschen daran, wo wir klein waren. Wie lange haben wir da auf eine Videokassette gewartet? Ein Jahr mindestens, manchmal 2 Jahre. Und jetzt denkst du, ey, das läuft gerade im Kino, aber gleichzeitig wird das schon gestreamt auf Amazon und all den Portalen. Also ich finde das nicht so überraschend. Ich glaube, okay. Es macht auch gerade momentan nicht so einen großen Unterschied, weil das ist einfach die Entwicklung und das ist nicht erst seit gestern.
Naja, es ist natürlich keine schöne Entwicklung für die Kinos zumindest. Also für die Erfahrung Kino wird es bedeuten, dass die Kinos mehr strugglen werden und ums Überleben kämpfen. Das ist halt schade für Kinoliebhaber, die Sachen da gucken wollen, weil ich meine, das hast du ja jetzt schon ganz häufig, dass Leute sagen, warum soll ich mir den neuesten Blockbuster von Disney angucken, wenn er was manchmal 3 Wochen später, 4 Wochen später bei Disney Plus aufschlägt. Das sehe ich bei mir häufig in den Kommentaren, dass Leute schreiben, oh, da warte ich auf den Disney Plus Start.
Aber meine Frage an euch, wisst ihr das? Zum Beispiel so Kinos, die so ein bisschen High-End sind, echt wie ein Erlebnis, dass du da gemütliche Couchen hast, diese krassen Kinos, laufen die nicht gut?
Das weiß Robert besser als ich.
Also diese High-End-Kinos, von denen du redest, mit man kann sich hinlegen und Bettenkino, die gibt's ja, glaube ich, in Deutschland kaum. Ne? Ich habe ja so ein paar Luxus-Kinos porträtiert. In Kassel gibt's sowas oder dann an Zürich. Also in Deutschland gehen vor allem Kinos gut, wie in Berlin das UCI am Uberplatz oder das Matheser in München. Also
ja, aber
so
das ist ja schon relativ eine abgegradete Variante. Und ich glaube, wenn du so sozusagen wieder den Zuschauer reinholst, indem du ihm so ein Event gibst, wie abends essen gehen oder sonst was, dann funktioniert das, könnte ich mir vorstellen. Also ich weiß es nicht.
Es ist doch jetzt schon so teuer. Darüber klagen doch die Leute mit am meisten über die Kinoticketpreise. Und dass du dann plus Kinoticket kommt ja dann auch noch, was weiß ich, 12 € Popcorn und ein Getränk für 5 €.
Aber das ist auch pervers in Deutschland. Das ist wie Flughafenessen oder Kaffee oder Wasser am Flughafen. Das ist nirgendwo auf der Welt so wie bei uns.
Das, glaube ich, ist in den USA doch auch ähnlich. Woher weißt du das?
Na, zumindest ist es am Flughafen so. Wenn du hier ein Wasser kaufst, dann bist du 6 € los. Und wenn du ein Brötchen haben willst, das kostet 15 €.
Ja, ja, aber ich meine im Kino. Die Kinos in den USA sind auch sehr teuer. Da klagen die Leute auch drüber. Also ich weiß nicht, wie es in Italien oder Frankreich ist, aber in den USA ist es auch ein großes Problem, dass Leute sagen, dass ich zahle $20 für ein Kinoticket. Früher hast du für eine Videokassette so viel bezahlt, glaube ich, oder? Was hat eine Videokassette nochmal gekostet? Weißt du das noch?
29,95.
Ja, siehst du, und
dann,
wirklich?
Ja, und da hast du den Film besessen.
Also ich kann mich nicht erinnern, weil ich habe mir das wirklich nicht leisten können, tatsächlich. Ich habe leere Videokassetten gekauft und aufgenommen und dann versucht, die Werbung nicht mit aufzunehmen. Aber ja, ich meine, dafür gibt's ja die Abosysteme in den Kinos. Und vor allem auch so volle Sneak Peeks. Schwierig. Also so oder so, die Zahlen werden nach wie vor nicht besser. Auch im letzten Jahr wieder weniger Zuschauer. Das wird dann so ein bisschen über den höheren Preis geregelt. Gut, aber ich wollte es ja mal in den Raum legen. 17 Tage. Ich glaube, es gibt dann viele, die sagen, naja, 17 Tage vergehen so schnell, dann gucke ich es mir zu Hause an. Wir werden also sehen, wenn dieser Deal durchgeht, was dann wirklich passiert. Wir haben ja schon gemutmaßt in diese Richtung. Wollen wir über einen Katastrophenfilm sprechen, der die Woche rauskommt?
Welchen denn?
Und was hast du gegen Gerard Butler, ist die Frage, Carly.
Ich habe gar nichts gegen den. Ich finde den wie Fahrstuhlmusik. Ist okay.
Ja.
Also sagen wir mal so, ernst, Filme, man sagt immer Fahrstuhlmusik, aber wart ihr mal in einem Fahrstuhl mit Musik?
Ja.
Echt?
Schon mehrfach.
Ja. Also ich
in Luxushotels. Irgendwelche Sachen, die so high-end sind, wo du dich ein bisschen bedudeln lassen musst.
Aber weiß ich nicht, weil letztens...
Damit du den Rest vergessen kannst.
Aber ich bin ja auch öfter mal beruflich in so 5-Sterne-Dinger, selbst so im Bayerischen Hof, da läuft keine Musik mehr im Fahrstuhl.
Aber der Bayerische Hof hat ein Kino im Keller, was sehr schön ist.
Aber keine Fahrstuhlmusik, keine Fahrstuhlmusik. Greenland, es soll um Greenland 2 gehen. Nach dem ersten Teil kommt der zweite Teil. Ich hole euch kurz ab. Die Familie rund um von Gerard Butler gespieltem, hier habe ich's, John Garrity hat es geschafft in einem Bunker tief unten in Grönland. Und das Problem ist aber nach dem ersten Teil, nach dem Einschlag des Kometen Clark und der erfolgreichen Flucht in diesem Bunker sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Die Gemeinschaft, die da lebt, versucht irgendwie sich mit Yoga, irgendwelchen Tagesabläufen, einigermaßen mental über Wasser zu halten. Trotzdem braucht man viele Psychologen, damit die ihre Traumata verarbeiten. Denn immer mehr Leute wollen eigentlich auch in diese Bunker drängen, aber es gibt nicht mehr Kapazitäten. Und die Erdoberfläche ist so gut wie unbewohnbar. Große Teile sind tödlicher Strahlung ausgesetzt. Immer wieder fallen immer noch Himmelsfragmente vom Himmel, explodieren und sind natürlich ebenfalls sehr gefährlich. Und das, was an Menschen noch lebt, lebt in der Anarchie, in einem dystopischen Szenario, wo es einfach nur ums Überleben geht und dem anderen wegzunehmen, was man an Ressourcen braucht. Aber es kommt zu tektonischen Verschiebungen, Erdbeben, die Familie wird damit gezwungen, diesen Bunker zu verlassen und irgendwo weit weg, namentlich in Europa, soll es einen Ort geben, an dem vielleicht alles besser ist und damit begeben sie sich auf diese Reise voller weiterer Katastrophen, von denen wir dann gefühlt 6, 7, 8 entgegengeschleudert bekommen im Laufe von Greenland 2. 99 Minuten ab heute im Kino.
Ich habe den ersten gehasst, ganz inbrünstig, fand den richtig, richtig dämlich, weil das so ein Kometenfilm gewesen, in dem ganz lange kein Komet vorkam. Also die ganze Zeit wird davon geredet, dieser Komet schlägt ein, dann schlägt er aber nicht ein. Und deswegen bekommen wir ganz viele sehr aufgesetzte menschliche Dramen, wo Gerard Butler mit der Familie von einem Zwischenfall zum nächsten hetzt, um irgendwie zum Ziel zu kommen. Und die gute Uta von Tobis meinte so, ey, dieser neue Film, der ist jetzt ganz anders. Und als ich dann im Kino saß, dachte ich, nee, ist er gar nicht. Er ist wirklich genau dasselbe wieder. Es gibt wieder so eine Situation, wo die Familie gezwungen ist zu flüchten. Und dann sagt man, ey, da hinten gibt es Punkt B, da müssen wir jetzt hin. Und auf dem Weg dahin gibt es dann alle möglichen Verwicklungen. Und diese Verwicklungen sind in der Regel eine Ansammlung von abstrusen Zufällen, ne, wo man irgendwo im Wald gerade steht und bam, dann kommt genau an diesem Punkt, stürzen ein paar Kometensplitter ab und sprengen dann das Fluchtauto in die Luft und dann rennt
aber
man
mehr Kometeneinschläge für dich als beim ersten Mal.
Aber
damit
nur,
hat
nur
du
eine.
Da gar nicht so unrecht, weißt du?
Aber tatsächlich nur ein einziges Mal. Es gibt dann noch weitere Kometen und weitere Zwischenfälle. Das wird gegen Ende dümmer und dümmer und dümmer, weil vor allen Dingen auch dieses Worldbuilding nicht funktioniert. Also dieses Katastrophenszenario ist so abstrus gezeichnet, wie diese Gesellschaft jetzt tatsächlich funktioniert, wird nie so richtig klar. Vor allen Dingen am Ende gibt es so Szenarien, wo dann Krieg ausgebrochen ist in Europa und du fragst dich, warum eigentlich? Um was wird da eigentlich gekämpft?
Also wie die aktuelle Weltsituation.
Ja, so wie Krieg halt funktioniert tatsächlich. Und dann sagt jemand, guck mal, da hinten ist der Krater, während er gerade in einem Wald steht und du fragst dich, wo kommt der Wald denn her, wenn da eigentlich vor 5 Jahren ein Komet eingeschlagen ist. Und es ergibt gar nichts Sinn in diesem Film. Und es ist so schade, weil der ja eigentlich immer mal wieder auch so Momente hat, wo du denkst, ah, das könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Aber der Regisseur Rick Roman Vaux, der ja den fantastischen Shotcaller unter anderem inszeniert hat, diesen Knastfilm, den du auch sehr mochtest, der findet keine interessanten Bilder. Also es ist immer so, da kommt ein Komet, haltet euch kurz fest, dann schlägt er ein mit relativ miesem CGI und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei. Oder es gibt eine Szene, da klettern die über so einen Spalt drüber. Auch da merkt man das CGI sehr deutlich und dann sind sie da auf der anderen Seite. Und dann sieht man ganz kurz, wie die Kamera um die kletternden Leute herumfährt und dann ist die Szene auch wieder vorbei. Der schafft auch gar nicht, diese Spannung in diesen Momenten so hoch zu spitzen, dass du das Gefühl hast, okay, auch wenn alles dumm ist, ist es wenigstens krass inszeniert.
Er hat ja auch Snitch gemacht, ne? Eine der besten Dwayne Johnson Performances so im Laufe der Karriere. Snitch fand ich zum Beispiel noch ganz nett. Also ich mochte den ersten Greenland, ja, ne? Vielleicht weil es auch so ein Erlebnis war, nochmal im Kino zu sein. Ich liebe Katastrophenfilme. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Carly. Meine Frau liebt Katastrophenfilme.
Ich liebe Alien-Filme.
Ja? Also jetzt kommen wir wieder in große Diskussion. Sind Alien-Filme Katastrophenfilme? Kleiner Disclaimer auch, wir sind keine Astronomen. Ich glaube, David hat so oft Komet gesagt, wie es ja eigentlich jetzt gar nicht stimmt. Bitte, könnt es korrigieren. Ich glaube, die heißen dann anders, diese Fragmente, die dann noch in der Umlaufbahn rumfliegen. Aber ich schließe mich David gänzlich an. Der Film besteht aus dreimal atmen, Erdbeben, dreimal atmen, große Welle, dreimal atmen, Leute töten sich, nochmal atmen, Dinge fallen vom Himmel. Und das ist eine ständige Hetzjagd, wo der Film nie zur Ruhe kommen darf und damit sich überhaupt nicht ergibt zwischen den Menschen, was die sich eigentlich wert sind. Und deswegen hast du auch nie das Gefühl, wenn du zuschaust, hier geht's wirklich um was. Seine Frau und sein Sohn sind laufende MacGuffins. Also der könnte auch einen Sack Gold transportieren oder eine Technologie, die nicht in die Hände der Bösen geraten darf. Das wäre exakt das Gleiche. Und dann gibt es ein unendlich langes Foreshadowing. Es gibt ja immer so Grundregeln, wenn eine Figur das macht, dann wird sie wahrscheinlich, also wisst ihr, ich sag mal, wie es ist. Wenn eine Figur hustet, dann denkt man doch immer schon so, uiuiuiui, wer beim Film hustet, immer so ein Thema.
Ja, aber das ist dann schlechtes Staging. Ich finde so richtig Filme, die eins antun, da weiß man es halt eben nicht, weil das ist halt ganz langweiliges Storytelling. Ich wollte mal fragen, wenn du Katastrophenfilme liebst, echt? Ja. Weil man kommt mir da sowas nur in Sinn wie Twister, wo ich sage, bin ich auch kein Fan von. Was ist denn dein Lieblingskatastrophenfilm?
Ja, ganz viele sagen ja immer Day After Tomorrow. Da bin ich jetzt nicht so der ganz große Fan. Ich mochte aber damals The Impossible, auch wenn der ziemlich viel Shit bekommen hat, rund um die Tsunami in Südostasien 2005 zu Weihnachten, wenn ihr euch erinnert. Ja, und immer dieses, also ich liebe die Idee an Katastrophenfilme, dass du dahinter eine Dystopie hast, wenn gesellschaftliche Regeln aufgebrochen werden, wenn man sich sagt, pass auf, jegliche Moral verschwindet im Grunde, weil man nur noch seine Geliebten versucht zu retten. Und du bist einfach auch von jetzt auf gleich nicht mehr der Mensch, der du eben warst. Das passiert ja immer, wenn Ressourcen verknappt werden. Was wäre sowas? Oder für dich eigentlich Independence Day. Alien-Invasion trifft auf Katastrophe. Ne? Dann können wir uns, glaube ich, gut in der Mitte treffen. Hoffe ich.
Sag jetzt nicht Independence Day.
Ja, okay.
Doch, mag ich.
Sehr gut.
Na, weil es so ein schönes, bildliches Spektakel ist, I love it.
Ja, das Problem mit Katastrophenkino ist natürlich, dass sich das alles einmal schon aufgebraucht hat. Ne? Roland Emmerich ist ja irgendwie auch Opfer seines eigenen Schaffens geworden, weil er irgendwann versucht hat, sich immer wieder im Kreis zu drehen. Und irgendwann hatte er alle Bilder. Irgendwann hat er die Erde einmal in der Mitte zerrissen. Und du als Zuschauer hast es schon gesehen. Und Kometenfilme haben wir in den 90ern. Es gab Deep Impact, es gab, wie hieß der, Armageddon in der Zeit danach auch. Also diese Bilder sind schon da gewesen. Also musst du mit irgendwas kommen, im Optimalfall, was die Leute auch abholt. Aber hier
mit einer Geschichte.
Ja, oder zumindest mit einem Szenario, das fände ich ja spannend, mit einem Szenario, was irgendwie so eine gewisse Spannung auch inne hat. Aber diese Zufälle, von denen ich gesprochen habe, die sind auch so abstrus, weil die Familie trifft wie im ersten Teil auf genau zwei Sorten von Menschen. Entweder sind sie unnatürlich böse und rücksichtslos und in Situationen, wo eine Gefahr droht, schmeißen sich Leute gegenseitig den Abgrund herunter, weil sie nicht aufeinander achten. Oder sie sind unnatürlich hilfsbereit. Es gibt dann später im Film so eine Situation, da kommen sie beim Militär an und dann sagt er, bitte helfen Sie uns. Und dann sagt der Militärmann, nein, ich habe dafür keine Zeit, wir haben andere Probleme. Und dann sagt er, ach bitte. Dann guckt er so ein bisschen in die Kamera, der Militärmann, und sagt er, na gut. Und du denkst so, hä?
Jared Butler macht was mit ihm, genauso ja. Wie mit Robert.
Ja.
Das ist manchmal so. Mein Gérard.
Dein Gérard.
Und ja. So geht das die ganze Zeit. Vor allen Dingen trifft man dann auch auf so eine andere Familie und da gibt es eine Situation mit einer Tochter. Wenn ihr den Film im Kino seht, dann werdet ihr das merken. Das
nee,
Gelächter,
nachdem du so schlecht über den geredet hast, will den keiner mehr sehen.
Naja, es gibt ja Leute, die sind wie Robert und sagen, ich will wegen meinem Gérard ins Kino.
Recht.
Oder sagen Katastrophenkino. Und wie gesagt, es gab nicht wenige Fans vom ersten Teil, die jetzt wissen wollen, wie es weitergeht. Und denen kann man sagen, es wird nicht besser. Ich fand, in der Pressevorführung war überraschend, wie viel Gelächter kam gegen Ende. Also da haben sehr, sehr viele Journalisten gelacht. Und zwar nicht aus dem richtigen Grund.
Es wird wirklich lächerlich hinten raus. Und das sieht, und das fand ich auch, meinte ich zu David danach, die Effekte vor 5 Jahren sahen besser aus als bei dem Film jetzt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber muss ich mal überlegen, der letzte Film hat 35 Millionen gekostet und 50 Millionen eingespielt, aber der lief ja, glaube ich, nur eine halbe Woche im Kino. Und dafür ist es nicht schlecht, muss man auch mal festhalten.
Ich wollte gerade sagen, hat gereicht.
Dafür
und der
ist
war
es
jetzt auf Netflix, glaube ich, wieder in den Charts ganz oben. Also der ist jetzt gerade um die Zeit, um Weihnachten herum, ist der auf Netflix gestartet und da geht der gerade steil.
Bei Special Effects, ich habe den nicht gesehen, aber der neue Avatar, da meinen ja viele, dass das viel geiler geworden ist optisch, ne? Als vor 10 Jahren.
Sehe ich so nicht. Also muss ich sagen, vor 10 Jahren, du meinst vor 3 Jahren, den zweiten Teil oder den ersten Teil?
Den ersten Teil, das ist
16 Jahre her. Der ist natürlich lange.
Also wenn man das dann im Vergleich guckt, dass das wirklich Wahnsinn ist, wie realistisch das jetzt aussieht und was man damals ja schon als einen Wow-Moment empfunden hat.
Ja, 2009 hat er quasi seine Welten, da war er technisch soweit, diese Welten zu erschaffen. Yeah. Jetzt habe ich so viel Behind-the-Scenes beim dritten Teil gesehen, dass es eher andersrum ist. Er kann technisch inzwischen alles machen in seinen Studios und zeigen und eintauchen, dass es eher die Schwierigkeit ist, was zeigst du alles nicht, sagt er. Also sein ganzer Blick auf Avatar ist insofern schwieriger.
Und da hat er sich gesagt, mit der Frage beschäftige ich mich gar nicht und mache einen 3,5-Stunden-Film. Geil.
Ja, ich höre, ihr verbringt viel Zeit miteinander.
Ja, nee, der neue Film, wir können mal kurz ein Update geben. Avatar 3 läuft in der Kinokasse unter den Erwartungen, so wie Rob Stradamus es.
Ich aber auch.
Ja, du hast es gut. Bei dir gibt's keine Audioaufnahme davon, aber bei Robert schon. Der wird gerade so da auf.
Liebling, aber du bist Zeitzeuge.
Es wird auf 1,5 bis 1,7 Milliarden Dollar geschätzt, gerade das Endergebnis, also weit unter dem, was der zweite Teil noch gemacht hat. Es ist damit kein Misserfolg, aber es ist, man merkt, die Leute sind nicht mehr so interessiert am neuen Avatar. Oder sie haben keine Zeit.
Aber zu einer schlauen Zeit ist der rausgekommen. Also so, wo du es auch guckst an Weihnachten, weil da fragt man sich ja auch oft bei Studios, warum jetzt?
Ja, und es gibt halt keine Konkurrenz. Die größte Konkurrenz ist jetzt Greenland 2.
ich würde nicht unterschätzen, okay, es gibt keine Konkurrenz für Leute, die ins Kino gehen, aber generell konkurriert Kino mit Streaming so sehr, dass ich nicht unterschätzen würde, was Stranger Things in der Zeit für Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Stimmt.
Durch 5.2, das Finale. Bei mir in der Bubble ist alles voll mit Stranger Things gewesen und das hat sehr die Aufmerksamkeit von Avatar für Film- und Serienfans von sich genommen. Und das Stranger Things Finale kam in den USA ins Kino. Und es sieht eben so aus, als hätte es eine Berechtigung auch gehabt, auf der Leinwand zu sein. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Zeit, wo du nicht mehr das Kino für sich nur betrachten kannst, was dieses Umfeld angeht. Ja, krass, dann ist es ja aber doch, also ich hatte, was hatten wir so gesagt, so 20% drunter. In Deutschland läuft er, glaube ich, verhältnismäßig stabil. In Deutschland ist die Liebe stärker für Avatar. Ich glaube, wir sind nur 4% hinter dem zweiten Teil, wenn man sich die Tage anguckt.
In China läuft er nicht so gut, da ist er jetzt schon auf den dritten Platz abgestürzt.
Oh wow, okay, das war eine tragende Säule für das Franchise, ne?
Mhm, da sind sie nicht mehr so interessiert dran. Aber in Europa läuft er generell gut oder im Rest der Welt, in den USA, ist der erfolgreichste Film des letzten Jahres welcher?
In den USA?
Mhm, nur in den USA.
Zumania oder Blood and Sinners? Zumania nicht?
Minecraft.
Ja, stimmt, da gibt's Sinn.
Minecraft, hab ich nicht geguckt.
Ja. Minecraft. Minecraft hat, glaube ich, 600 Millionen und ein paar zerquetschte da drüben eingenommen. Also hat dementsprechend den Großteil in den USA gemacht und Zoomania macht halt irrsinnig viel Geld im Rest der Welt, genauso wie auch Avatar. Aber es sind nicht so amerikanische Themen. Minecraft ist offenbar so ein amerikanisches Ding.
Ich hatte diese Tage so ein Video gemacht, die Filme, die 2026 $1 Milliarde einspielen.
Ja.
Ja,
was war auf deinem ersten Platz? Was glaubst du, was wird der erfolgreichste Film des nächsten Jahres?
Supreme.
Das wird der erfolgreichste Film des Jahres?
Supreme, also ja, ganz, kann ich mir vorstellen.
Na Quatsch, Avengers Doomsday, ohne jeglichen Zweifel, wenn nicht was aus Chinas kommt, aber der Film ist der einzige, der die 2 Milliarden Dollar Marke knacken könnte.
Ah, glaube ich gar nicht. Ich bin nicht so sicher. Ich glaube, der wird underperformen.
Ich sag Platz 2.
Disclosure
Day. Nein. So ein Spielberg-Film ist unter 500 Millionen.
Ja.
Aber cool, Aliens. Aber
ich wäre bei Mario Galaxy.
Das ist mein Platz 2. Das ist der zweit erfolgreichste Film des Jahres.
Und ich bin bei Spider-Man auch noch.
Das ist mein dritt erfolgreichster Film des Jahres.
Ja, okay.
Wieder mit Tom Holland,
ja.
Ne?
Mhm, genau. Ja, das ist Platz 1, 2, 3. Und dann habe ich noch Vaiana, der Live-Action wird eine Milliarde einspielen. Toy Story wird eine Milliarde einspielen. Und Achtung, Michael.
Toy Story wird eine Milliarde einspielen.
Alle Filme, glaube ich, Toy Story und Michael schafft es, glaube ich.
Nee, Michael wird underperformen.
Oh, lasst mal aber über Michael reden. Habt ihr Bock drauf?
Lass uns mal in die Jahresvorschau gehen, bevor wir jetzt hier kreuz und quer gehen. Machen wir gleich.
Ich will bloß noch sagen, Michael, sag ich eine Milliarde, du sagst nein, das wird unsere kleine Wette übers Jahr, weil letztes Jahr hieß es, F1 wird nichts reißen am Anfang des Jahres. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Okay, lass mal das mal stehen. Und
ich glaube, Michael wird, ich sage, 500 bis 600 Milliarden, Millionen, Entschuldigung.
Ich sage, Michael wird mehr einspielen, das werde ich bestimmt verlieren, als die Odyssee.
Nee, ja, klar.
Nee, weil Christoph.
Obwohl Odyssee, das guckt so alles wieder, ne? Das ist dann nee, wie so Avatar-Vereinigung für Deutsche.
Nolan, Frauen gucken nicht so gerne. Der hat so schlechte Frauenrollen. Ich glaube, er schließt richtig viele aus. Die sind bei Frauen nicht stark, die Nolan-Filme. Und dieses Vehikel mit
Dune 3. Aber der Michael Jackson-Film ist, glaube ich, schlecht. Ich glaube, das ist das Ding. Der Michael Jackson-Film, da gibt es ja erste Geschichten, der wurde ja auch umgedreht. Und ich habe schon Leute sagen hören, die den gesehen haben, die meinten, wir können das jetzt mal off-camera sagen.
Darf ich kurz auf Toilette gehen?
Ja. Okay, dann machen wir das bei der Jahresvorschau wieder so, dass wir die Monate durchgehen oder gehen wir mal anders vor und machen die Filme einfach, die wir interessant
finden? Ja, machen wir doch mal die Filme, oder?
Wir können die Filme machen und bei den Quellen, die ich habe, stehen auch immer so da, was da so ist. Aber die sind auch chronologisch, also mir ist es völlig egal.
Lass doch mal über Michael sprechen. Der kommt wann? Im April, glaube ich, ne?
23. April bei uns, Michael.
Ja. Mit Jafar Jackson, sein Neffe, ich habe es ja schon mal hier im Podcast erzählt, der Film wurde nachträglich nochmal umgedreht. Ich glaube, der wird Quark Ich sag's ganz offen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Leben von Michael Jackson in einen, wie auch immer, wie lange dieser Film gehen wird, in einen zweistündigen Film quetschen kann. Weil man sieht im Trailer ja schon, dass die Jackson 5 angeschnitten werden. Man sieht das Thriller-Video, man sieht ihn später auf der Bühne, man sieht ihn am Mikro, wie er noch so in dieser Zeit unoperiert zu sehen ist. Und sie haben auch schon gesagt, dass sie diese Zeit später, wo er dann diese Anschuldigung bekommen hat, wie willst du denn das in 2 Stunden erzählen?
Mich interessiert nur, ob Bubbles mitspielt, der Affe.
Zum Beispiel.
Und ob man auch mal einen Einblick bekommt, wie er gelebt hat. In diesem Zoo mit Giraffen beim Frühstück.
Weißt du darüber was? Interessiert dich denn der Film, Carly? Also guckst du dir den an?
Ich werde ihn 100%ig gucken, auch wenn ich denke, vielleicht wird er nicht gut, aber ich liebe Michael Jackson. Klar,
so, und ich glaube, das wird der Erfolg des Films. Das wird der Erfolg des Films.
Also es sagen wir es mal so, dadurch wird er nicht underperformen, weil ich glaube, es gibt immer noch genug Leute, die Michael lieben.
Nee, ich glaube auch Word of Mouth wird die Leute nicht davon abhalten, ihn im Kino zu sehen, um sich auch zu überzeugen, wenn sie es nicht gut finden. Ich denke, im April wird das ein richtig guter Talking Point, so wie fandest du Michael? Wie fandest du das? Das wird sowas, das kann sehr gut funktionieren. Ich finde Antoine Fuqua jetzt irgendwie auch nicht so den Regisseur, den ich damit verbunden hätte.
Nee.
Und ich wollte sagen, bei Michael ist es aber, glaube ich, wirklich die Geschichte, warum Leute da reingehen, weil selbst wenn du so kurze Sequenzen aus seinem Leben siehst, ich glaube, das ist auf jeden Fall, oder ich glaube, ich weiß nicht, das ist immer noch jemand, der einen berührt, oder?
Naja, da war ja so eine Lichtgestalt. Also ich glaube, wir hatten nie wieder so einen Weltstar wie ihn. Also weil diese Bilder von Leuten, die umkippen, reihenweise, das habe ich das letzte Mal bei ihm gesehen. Ja. Gut, bei als sich Take That
wollte ich gerade sagen, da bist du, glaube ich, nicht so popkulturmäßig am Start. Die kippen heute immer noch reihenweise bei Leuten um.
Bei wem denn?
Bei K-Pop und sonst irgendwas. Also One Direction hast du genau solche Leute. Aber
One Direction ist dann was nicht mehr jeden berührt. Michael Jackson hat, glaube ich, egal welches Alter, jeder hat es gehört.
Genau, bei Michael Jackson sind erwachsene Leute ohnmächtig geworden. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Das ist bei Boybands ja auch immer so gewesen. Oder als Kurt Cobain sich das Leben genommen hat, ne, da war ja auch die Welt so stand schon ein Stück weit still. Ne?
Zu Recht.
Und Leute, die es danach, nach Michael Jackson, ich dachte immer nur so kurz, Lady Gaga auf ihrem Peak, dachte ich, okay, die könnte das, wenn er weiß sie nicht.
So, nee.
Ich rede vor C, als große Talent und der Weirdo, dachte ich am Anfang, mal gucken, wo die Reise hingeht.
Vor 10 Jahren war sie mal hier im Adlon und war als so eine Art Müllweihnachtsbaum verkleidet. Fanden die Leute geil? Ich war damals schon so, da mag ich mehr den Moonwalk.
Was zumindest klar ist, die Jahrzehnte haben die Songs überdauert. So, das können wir jetzt bei heutigen Sachen noch gar nicht so sagen. Ich glaube, wenn du jetzt rein auf die Zahlen guckst, wird so eine Taylor Swift, glaube ich, nochmal anders performen. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Aber es ist auch nicht mehr die Zeit, in der das so möglich ist, ein solcher Star zu sein.
Genau darum geht es. Also, weil damals hattest du nicht so viel, was von drüben rübergeschwappt ist. Und heute kannst du dir viel nischenmäßiger dein Genre suchen. Und damals war das eigentlich das Einzige mit, was wir aus Übersee kennen. Madonna, Michael Jackson und dann hat schon mehr oder weniger aufgehört, weißt du? Also auch, die man als Persönlichkeiten so ein bisschen wahrgenommen hat. Ich meine, heute hat jeder einen Instagram-Kanal oder wird irgendwie anders gefeatured oder von einem irren Fan abgefilmt und das wird hochgeladen. Und früher hattest du ja gar nicht so den Zugang zu diesen Leuten persönlich. Und ich glaube, dass gerade exklusiv Michael auch so zu sehen, dass man wahnsinnig viel über seine Kindheit weiß, dass so ein langes Schaffen ist und halt auch eine wahnsinnig dramatische Geschichte.
Aber man weiß halt nichts über Neverland und wie die Giraffen da gelebt haben. Es gab ja diese Geschichte, dass er in so einem, was war das, dass er angeblich im Sauerstoffzelt oder in so einem, kennst du diese Geschichte noch?
Ja, klar. Das?
Nee, im Sauerstoffzelt, das macht aber auch Justin Bieber, will ich dich nur gleich mal
aber es war bei Michael Jackson auch mit diesem Sauerstoffzelt, das war doch auch immer Thema bei ihm.
Ja, das ist laut ihm ein Gerücht gewesen. Er hat das ja sogar mal in einem Song aufgegriffen, dass das alles Schwachsinn ist, der über ihn verbreitet.
Also der hat doch da auch, um sich so zu beleben, in so einem Sauerstoffzelt abgehangen, oder?
Wird behauptet.
Also Justin Bieber sagt das offen.
Sagt er? Ja.
Ja, der lässt sich immer ab und zu in so ein Sauerstoffzelt, so einen Vakuumsack.
Aber ist das nicht auch so? Man lässt sich doch auch quasi höher dosierte Sauerstoffluft geben, wenn du Energie brauchst, wenn du Kraft brauchst. Da ist doch jetzt mal wissenschaftlich was dran. Oder bin ich blöd?
Und Michael hat's vorgemacht.
Er hat's vorgemacht.
Darf ich den nächsten Film aussuchen?
Ja, bitte.
Klar.
Lasst uns mal über der Astronaut Project Hail Mary sprechen. 19. März bei uns. Das wird ein Brett, hoffe ich sehr, weil das Buch ist wahnsinnig beliebt, gilt als eines der besten Bücher der letzten Jahre vom gleichen Autoren, also Andy Weir, der auch Der Marsianer geschrieben hat, den wir ja auch mit Matt Damon verfilmt bekommen haben. Auch ein Film, der über die Jahre nachhaltig eine riesige Fanbase hat. Jetzt dann hier mit Ryan Gosling und Sandra Hüller, muss man sagen, ist als deutsche Vertreterin in richtig vielen Hollywood-Projekten dabei. Auch dieses Jahr wieder.
Ja, das sieht cool aus. Ich bin sehr gespannt. Was mir aufgefallen ist, in Der Marsianer gab es ja viele Szenen, wo Matt Damon in so eine Kamera gesprochen hat. Das scheint in Der Astronaut wieder so zu sein. Das hat bei Der Marsianer zu was Gutem geführt, weil da ist es ja so eine isolierte Figur. Du hast ja Marsianer gesehen, oder, Carly? Mhm. Und eine clevere Idee gewesen, weil diese Figur, die ja gefangen ist, da alleine und im Grunde sonst ja keine Interaktion mit jemandem entstehen kann, in eine Kamera sprechen zu lassen, macht dann total viel Humor auch aus. Und
wollte ich gerade sagen, der Vibe ist, glaube ich, aber ein bisschen anders bei Der Astronaut, gerade was du ansprichst, was man auch im Trailer sieht. Ich finde, das hat fast so eine komödiantische Richtung, ne?
Hat ja Der Marsianer auch. Hier ist halt ein bisschen schwerer, weil es geht ja wohl um das Ende des Universums oder der Welt, irgendwie so, wie ich das verstanden habe. Robert weiß, glaube ich, mehr, hat der Astronaut
die
schon
Sonne
gelesen.
Ist gefährlich, ne?
Es ist schwer. Es geht, aber andersrum, was safe ist, es geht um einen Mann, der ist eigentlich nur Lehrer. Und der wacht auf und der weiß einfach nicht, wo der ist. Was ist denn das hier? Kann sich auch nicht erinnern. Und dann wird eigentlich in zwei Strängen erzählt, warum er im Weltall ist für eine Mission, um unter anderem die Erde zu retten. Aber eigentlich aus seiner Sicht überhaupt nicht der Richtige dafür ist. Und er trifft auch, und das sehen wir ja im Trailer, er trifft auf etwas im Weltall. Und die Idee, was dann passiert, ist im Buch zumindest so zuckersüß, so geil. Und ich bin so gespannt, wie schön sie das umsetzen werden. Ich denke, das wird für alle, auch wenn man den Trailer gesehen hat, noch richtig spannend, was für einen Ton der trifft. Und ich sehe Der Marsianer als, klingt jetzt blöd, schlechtere Geschichte gegenüber Der Astronaut.
Auf dieses Wesen, was er trifft, das sieht man ja schon in der Vorschau. Mhm. Im Augenblick sieht das optisch ein bisschen aus, als ob er Bernd dem Brot die Hand gibt.
Könnte aber was dran sein. Ja, der sieht schon speziell aus.
Also,
wir wissen
Bernd
nicht, was dieses
Brot,
Wesen ist. Ne? Im Trailer wird nichts gesagt, oder? Es wird nicht gesagt, was dieses Wesen ist, oder?
Nee, Steinwesen irgendwas.
Okay. Nee, das heben wir auch bis März auf, aber das wird, glaube ich, ein richtig cooles Ding, freue ich mich sehr drauf. Aber es gibt viel zu freuen. Carly, du bist dran.
Nenn du mal einen Film.
Es gibt viele Dinge, auf die ich mich freue. Ganz popkulturmäßig, endlich Marty Supreme zu sehen. Ich hoffe, du nimmst mich morgen mit ins Kino.
Ja, werde ich.
Okay, schon mal yay. Und ich freue mich auch auf Disclosure.
Disclosure Day, genau.
Wir nicht hier fünf Filme auf einmal, wir gehen Reihe um immer wieder. Du kommst wieder ran,
okay,
Carly.
Dann lass uns doch bei Marty Supreme anfangen und dann machen wir weiter.
Wisst ihr, dass ich mich gar nicht beschäftigt habe, worum es geht? Die ganze Zeit bis zur Pressevorführung morgen will ich eigentlich gar nicht wissen, worum es geht. Aber ich glaube, jetzt werde ich nicht
drum
herumkommen.
Also es ist eine fiktive Geschichte, kann ich dir schon mal sagen. Und es spielt in den 50er Jahren.
Es
gibt ein reales Beispiel, aber es ist komplett fiktiv, die Geschichte.
Aber den Typen gibt's, oder?
Nein, den Typen gibt's nicht wirklich. Der ist an einem Beispiel von einem Typen, aber die Geschichte ist nicht autobiografisch und es ist fiktiv.
Das klingt jetzt ein bisschen so wie Forrest Gump, wenn ich das so höre. Aber
der soll ja so unsympathisch sein, die Figur, ne?
Ah, okay.
Das ist ja das Ding. Und Forrest Gump ist ja der Obersweetie. Er macht mit Gwyneth Paltrow in dem Film rum, Timothy Chalamet, das weiß ich.
Ja. Und es geht irgendwie, also es geht um Ping-Pong auf jeden Fall.
Es geht um Ping-Pong-Spieler.
Da bin ich ja doch schon wieder ein bisschen an Forrest Gump dran.
Ja,
aber der soll so eine schwierige Persönlichkeit sein. Und gerade geht ja so viral, dass alle Leute so sagen, wow, eigentlich ist das voll der Arsch. Aber ich sehe mich da selber. Vor allen Dingen Männer.
Der hat ja jetzt gerade bei den Critics' Choice Award den Preis für den Hauptdarsteller gewonnen. Das heißt, es geht schon mal Richtung Oscar-Verleihung. Oder jetzt werden wir mal sehen, wie er auch bei den Golden Globes abschneidet. Ich bin gespannt, aber ich muss gestehen, ich habe jetzt schon vielfach gelesen, der soll so sein wie Uncut Gems und den fand ich ja nicht so gut.
Liebe ich. Da siehst du mal wieder unsere beiden Gegenpole. Ich liebe Uncut Gems. Finde ich mega.
Robert ja auch, ja. Naja, also für Fans von Uncut Gems und Ping Pong könnte das also was werden.
Ist ja auch ein Safety-Film.
Aber seid ihr
quasi
nicht gespannt? Klar, oder?
Ich nicht ganz so, weil, wie gesagt, der ist mir in der Vorschau, sieht ja so ein bisschen so aus und klingt so wie Uncut Gems, ist ja auch vom selben Regisseur, deswegen, ich habe ein bisschen Sorge.
David.
Doch, ich bin schon gehypt.
Ich rede dann jetzt über Disclosure Day. Da hat Carly was Gutes eingeworfen. Der neue von Steven Spielberg, der im Trailer, falls ihr den schon gesehen habt, Emily Blunt spielt, Robert hat mich letzte Woche verbessert, Meteorologin.
Ja.
Und während sie ihre Wetteransage macht, kommen plötzlich aus ihr Geräusche heraus. Und dann exakt, und dann kommt Josh Connor ins Bild und sagt, es gibt eine große Wahrheit. Und die werden wir zum gleichen Zeitpunkt am Disclosure Day bekannt geben. Und angeblich basiert das auf, es gibt wohl auch in der echten Welt so eine, ich weiß nicht, ob es eine Verschwörungstheorie ist oder eine generelle Theorie, dass Leute sagen, es gibt da eine Wahrheit, die über uns Menschen bekannt gegeben werden soll, dass wir vielleicht alle von Außerirdischen abstammen könnten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die Geschichte von Disclosure Day ist, aber es könnte durchaus sein. Es wirkt zumindest so, weil es soll ja ein UFO-Film sein oder ein Alien-Film.
Es soll ein Alien-Film sein und ich finde super toll Josh O'Connor. Finde ich eines der besten Schauspieler in den letzten Jahren.
Ja.
Oder? Seht ihr das nicht so?
Ja,
doch, absolut.
Der hat ja den Mastermind gesehen.
Und Steven Spielberg dazu ist immer, ich finde den immer, dass er die Magie einfangen kann, wenn er das möchte. Das ist ohne Zweifel einer der, also das Jahr 2026 wirkt für mich auch sehr gesegnet, wenn man darüber schaut, was uns alles so erwartet. Das ist aber einer der besten, ja, meist erwartetsten Filme für mich des Jahres.
Was ist denn euer Lieblings-Alien-Film?
Lieblings-Alien-Film? Bei David bestimmt Alien. Boah, direkt, wenn du das Alien so sagst.
Bei mir nicht.
Fertig.
Sag.
Bei mir ist es District 9.
District 9, echt?
Ja, ja.
Da wurde vorgestern die Fortsetzung District 10, jetzt angeblich soll sie endlich kommen, ist ja schon seit 10 Jahren in der Mache. Jetzt macht das wohl endlich.
Ah ja, mag ich.
Mein Lieblings-Alien-Film.
Ja, den fand ich auch super.
District 9 finde ich super.
Ich fand auf seine eigene Art revolutionär, aber ist es ein Alien? Ich glaube schon, Cloverfield? Ist das ein Alien oder kommen die aus dem All?
Ja, 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 doch.
Cloverfield fand ich wirklich. Aber ganz ehrlich, E.T., das ist Kindheit pur und das geht auch nicht zu ändern. E.T. ist wirklich.
Ja, okay, dann auch Wally, aber das ist so weichgespülte Scheiße. Ich sag District 9.
Wally ist ja kein Alien-Film. Ist ja ein Roboter.
Und Eve ist auch ein Roboter. Ja, stimmt, das sind Menschen und Roboter. Jetzt sind wir streiten oft über diese Themen.
Ja, aber immer.
Ja, so. Vielleicht, um mal bei Cloverfield zu bleiben, werfe ich mal ganz kurz ein. Nächstes Jahr wird der neue Film von Robert David Mitchell starten, Flower Whale Street. Das ist der Regisseur, der hat It Follows gemacht und Under the Silver Lake und dreht jetzt mit, wie heißt die, die von Der Teufel trägt Prada, die wir beide schrecklich finden?
Ich fand die früher super, oder? Aber als erwachsene Frau finde ich die schrecklich. Anne Hathaway.
Anne Hathaway und Ewan McGregor. Und es geht wohl um Dinosaurier, die in der Nachbarschaft herumstiefeln. Es wird vermutet, das sind so erste Gerüchte, dass es eine neue Cloverfield-Abspaltung sein könnte.
Ken Cloverfield Lane mit John Goodman war ja auch diese Bunkernummer. Die mochte ich zum Beispiel auch gerne. Oh, meinst super, du jetzt mit nächstem Jahr, dieses Jahr oder wirklich nächstes Jahr 2027?
Dieses Jahr.
Komm an.
Aber
jetzt 2026.
Aber du hast gerade was erwähnt, das will ich jetzt nicht als meinen Film gelten lassen, aber lass das mal off-topic kurz reinnehmen, weil ich glaube, keiner von euch pickt den vielleicht. Was ist mit Teufel trägt Prada 2?
Okay, dazu sage ich eins. Teufel trägt Prada 1 kam 2006 raus. Das ist jetzt 20 Jahre später. Braucht man das? Nein. Werde ich es gucken? Ja.
Aber bei mir gehen auch so viele steil, die sich so drauf freuen.
Echt?
Ja,
gar
Mann.
Nicht.
Ich habe den nie gesehen.
Miranda Priestly, Alter, ist einfach eine ikonische Darstellung. Allein diese Diskussion, als sie Emily Blunt, glaube ich, erklärt, warum sie dieses langweilige Blau, was sie anhat, wo das herkommt. Ja, dass das mal High Fashion war. Das ist eine super Szene. Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep. Mega.
Meryl Streep ist die Einzige, die sich wirklich den Schuh anziehen kann. Die sieht genauso aus wie vor 20 Jahren. Ich finde, bei allen anderen ist es nur Behauptung. Meryl Streep ist krass.
Auf jeden Fall, das wird, glaube ich, trotzdem, das wird auch viele Leute ziehen. So, mein eigentlicher Pick ist aber Inarritu, der neue Film mit Tom Cruise, Digger. 1. Oktober geht es um den mächtigsten Mann der Welt, der, glaube ich, eine Katastrophe verursacht, die er aber dann auch wieder verhindern möchte. Mhm. Mich erinnert dieser Teaser bisher, wo du ihn mit dem, du siehst ihn mit einem Spaten oder mit einer Schaufel in der Hand, erinnert mich so ein bisschen an die Art, wie wir Tom Cruise als Produzenten in Tropic Thunder erlebt haben, wie er da auch so von der Physis
Tropic angeht. Thunder, eines meiner Lieblingsfilme.
Ja, genau. Und das ist jetzt mal wieder so eine Rolle, wo er mal wieder komödiantisch sein kann. Ich bin echt Sehr gespannt.
Tom Cruise ist ein krasser Schauspieler. Mögt ihr den nicht sehr? Also,
ja, also wenn er denn schauspielt, das ist ja
wenn
das,
er denn schauspielt, aber ja. Der hat grandiose Filme auf seiner Liste, ja. Egal was man über ihn sagt.
Es wird ja jetzt halt viel gesagt, so endlich kehrt er mal, weil Alejandro González Iñárritu ist ja jemand, der so Oscar-Filme macht. Birdman hat er gemacht, The Revenant hat er gemacht, einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Bardo hattest du nicht gesehen, ne?
Nee, habe ich nicht geschaut, aber keiner war bisher so richtig lustig, fand ich. Jetzt mal abgesehen von Birdman, aber der ist auch nicht richtig
nicht
witzig.
Nicht so lustig, eher so Drama.
Und das hier soll die erste Komödie von ihm sein. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was das werden könnte und ob Tom Cruise das alleine trägt. Mehr weiß man gar nicht über den Film. Es gibt so einen Teaser, da sieht man halt nur ihn, wie er tanzt mit so einer Schaufel, aber man sieht Tom Cruise auch nicht das Gesicht und ich glaube, er ist irre alt in dem Film. Ich glaube,
ich habe es nicht geguckt, aber sieht's gut aus? Also was er da macht?
Man sieht nichts. Es ist nur die Ankündigung des Titels gewesen, weil der hatte bis dahin noch keinen und jetzt weiß man nur, der heißt Digger und man sieht ihn kurz tanzen. Das Ding geht, glaube ich, 15 Sekunden. Also mehr ist da nicht. Aber gehe ich mit? Da freue ich mich sehr drauf. Und Carly als Fan von Tom Cruise, glaube ich auch. Carly, was ist dein nächster Pick?
Mein nächster Pick ist, wie heißt es, Wuthering Heights?
Wuthering Heights. Wie heißt denn der? Sturmböe? Wir rätseln schon die ganze Zeit. Wie heißt der auf Deutsch?
Ja, Sturmböe. Ich glaube, Sturmböe ist, glaube ich, richtig.
Eigentlich echt Übersetzung Sturmböen.
Mhm.
Und Riesenbuch-Fanbase.
Jacob Elordi. Und man muss dazu sagen, wir haben den Trailer jetzt neulich wieder geguckt und Carly kann sich nicht entscheiden, ob sie sich auf den Film freut oder ob sie es hasst, weil Carly ist voll in diesem Internet-Beef gegen die Kostüme, weil da gibt's, das haben wir beide nicht mitbekommen, es gibt einen riesen Aufschrei wegen der Kostüme. Carly, hol uns mal ab.
Ja, also erstens sind die Kostüme überhaupt nicht historisch belegt, was bei einem Kostümfilm irgendwie schade ist. Sieht auch leicht müllig aus und ich glaube, den Charakter, den Margot Robbie sozusagen verkörpern soll, sie ist eine erwachsene Frau, Mitte 30, was kein Problem ist in der Blüte ihres Lebens, aber diese Catherine, glaube ich, so heißt die Figur, die ist ein Teenager. Und ob sie jetzt noch im Buch und auch in den Filmen davor, also so, weißt du, gerade... dass es so am Knospen ist, noch nicht am Blühen.
Barely legal.
Und eigentlich im Original hat ja auch der Heathcliff einen ganz anderen ethnischen Einschlag.
Aha.
Deswegen ist es schon far, far away. Und die Kostüme sehen müllig aus. Ich will es unbedingt sehen, um mich aufzuregen. Holly und ich lieben Jacob Elordi. Ist ja auch sozusagen neuer Goth-Roman, den er da gerade wieder macht. Frankenstein ging ja auch so in die Richtung. Mhm.
Aber dann magst du Euphoria nicht, ja?
Genre.
Trotz Jacob Elordi.
Ja, ja. Aber ich mag zum Beispiel Grand Army, wo viele auch sagen würden, ist wie Euphoria. Da spielt die eine der Hauptdarstellerinnen jetzt bei Marty Supreme mit. Diese, kennt ihr die schon? Odessa Azayan. Die ist cool.
Mhm. Ah, nee, hab ich nicht
angeschaut. Deswegen... Ich bin da schwierig, aber auch nicht. Eigentlich bin ich genau das Publikum. Ja, ich habe Lust, den Film zu sehen, aber ich glaube, es wird scheiße.
Wann startet Wuthering Heights?
Jetzt bald? Nee, oder? März?
März, April? Irgendwie so in dem Dreh, genau.
Aber die Regisseurin ist ja auch relativ spannend. Wie 12. heißt sie nochmal?
Februar. Emerald 12. Fennel. Februar.
12. Februar. Ah,
also einen Valentinstag getrimmt.
Genau, und das hat ja eine ganz gute Regisseurin, diese...
Emerald Fennel.
Genau, die war ja früher Schauspielerin, wisst ihr das?
Mhm. Und die hatte diesen, den wir beide ja verehren, diesen Promising Young Women gemacht. Und zuletzt aber diesen Saltburn.
Den fand ich nicht so aufregend. Aber da spielt ja auch hier Jacob Elordi, eines der Hauptrollen, auf den...
Ich würde mal bei Kostümen bleiben, weil da habt ihr das vielleicht auch nicht mitbekommen. Denn bei einem anderen Film gibt es dieselbe Diskussion. Und zwar beim neuen Christopher Nolan-Film, Die Odyssee. Da gibt es eine riesen Diskussion im Internet darüber. Dieser erste Trailer sieht ja echt nicht übel aus, auch wenn man noch nicht viel sieht. Aber die Leute rasten aus, weil die Rüstungen der Soldaten, der Griechen und ich glaube, gegen wen haben sie gekämpft? Es waren nicht die Perser, sondern wo sind sie einmarschiert?
Troja.
In Troja, aber was ist Troja gewesen? Troja gehörte zu? Wissen wir nicht. Auf jeden Fall, all diese Rüstungen sind wohl komplett falsch. Die sind eigentlich eher so gelb und bunt. Im Internet haben Leute schon mit KI diesen Trailer nachgemacht und mit den tatsächlichen Kostümen, weil sie sagen, dass also die Boote sehen anders aus, die Kostüme sehen anders aus. Das funktioniert alles gar nicht. Und ich dachte die ganze Zeit so, ist das nicht komplett egal bei einem Fantasy-Film?
Ich wollte gerade sagen, nämlich da ist ja die Frage an die Leute, sieht der Zyklop so aus, wie ein Zyklop aussieht?
Ja, Das ist nämlich
die
Frage.
Gibt es darüber?
Ist das real, wie der Zyklop? Hat man die Vereinigung der Zyklopen befragt, ob das wirklich so auch stimmt?
Ein Auge, klar, aber der Rest?
Aber da würde ich zum Beispiel sagen, das ist einer der Filme, auf die ich mich am meisten dieses Jahr freue.
Oh, ich finde das so ein bisschen oldschoolig und langweilig.
Was? Echt?
Ja, ich finde Matt Damon cool, werde ich natürlich auch gucken. Christopher Nolan ist ein toller Regisseur, aber so richtig, also 2026 holt mich das nicht als Thema ab.
Ich frage mich gerade so ein bisschen, weil ihr habt über Kostüme geredet und auch gesagt, die Odyssee, das ist ein bisschen wie Fantasy. Jetzt frage ich mich, weil das ist ja nach Homer, dem griechischen Poeten.
Ja.
So, und das ist so 7., 8. Jahrhundert vor Christi. Ist es dann nicht eigentlich basierend auf einer zeitgenössischen Geschichte? Und damit nicht Fantasy?
Da kommen so Fantasy-Figuren ja auch drin vor, wie dieser Zyklop, mit dem die kämpfen muss und noch so ein paar andere Dinge, die so relativ mystisch sind.
Ja, es gibt Hydras, es gibt Götter, ne? Also das ist so wie, wenn du in Kampf der Titanen dich beschwerst, dass die Götter nicht die richtigen Rüstungen anhaben. Also ich finde, wenn wir über einen Film wie Napoleon sprechen und Ridley Scott die Hälfte der Geschichte von Napoleon verklärt oder Braveheart zum Beispiel, wo die Geschichte von Braveheart oder William Wallace komplett verklärt wird, dann haben wir ein Problem. Ich finde, auch da bin ich so, dass ich immer sage, es ist ein Film, ich störe mich daran nicht. Man muss halt in diese Filme immer reingehen mit dem Wissen, dass sie dir im Zweifelsfall Schwachsinn erzählen. Aber wenn sie dich gut unterhalten, ist es okay. Jetzt bei der Geschichte von Michael zum Beispiel, wenn sie die Geschichte von Michael verklären, das ist eine Biografie, das ist so ein Biopic.
Stimmt.
Da finde ich es echt problematisch. Aber wenn Christopher Nolan sagt, so eine Figur, die nie existiert hat, fährt irgendwo hin und kämpft gegen eine Hydra und die hat dann nicht die richtige Rüstung an und das Boot sieht auch ein bisschen anders aus, da scheiße ich ehrlich gesagt drauf.
Word,
Rede musst du sagen. Rede sagt man heutzutage.
Rede,
sagt Holly
Rede.
Jetzt immer. Was ist dein nächster Film?
Ich nehme mal The Hunger Games Sunrise on the Reaping. Hear me out.
Ja.
Den letzten Film mochte ich gar nicht. Die anderen fand ich ganz, hatte so seine Zeit damals zusammen mit Die Bestimmung und Twilight und so diese Coming-of-Age-Sachen. Dieses Buch jetzt soll so unglaublich gut sein und der Film auch schon so traurig beginnen und die ganze Zeit so viel düsterer und ernsthaft und auch mit großen Themen daherkommen. Ich habe so viel gehört, dass die Leute dieses Buch beenden, danach so gefühlt wie weinend wie bei A Little Life danach waren. Das soll sich sehr abheben von dem Rest bisher. Und
Hunger Games
und die Geschichte von Haymitch Abernathy, heißt er so? Ich glaube schon. Und quasi 50 Jahre vor dem Film mit Jennifer Lawrence. Ja, da steht Hunger Games drauf. Man könnte meinen, das ist jetzt alles wie das vorher. Das soll ziemlich anders sein. Und da habe ich so ein bisschen Hoffnung drauf, dass er das wirklich auch im November bringen kann. Ich sag, hear me out. Es ist ja auch unsere Aufgabe, generell einen Überblick zu geben. Ich muss mich ja nicht über jeden Film extrem freuen, aber da bin ich gespannt, was uns hier erwarten wird.
Du, David?
Ich habe nur den ersten gesehen. Das war okay. Danach wollte ich nichts mehr.
Ist ganz nett.
Ist nett, ja?
Ja, finde ich ganz gut.
Ja, aber jetzt. Der letzte war wohl nicht so gut und den habe ich auch ausgelassen. Für mich ist das leider gar nichts. Wir hatten einen Trailer gesehen, bei dem, ich glaube, da ist die Welt so richtig. Weil ich habe das Gefühl, das ist allen egal. Und wir hatten den aber geguckt und bei dir und bei mir merkte man so ein leichtes Glitzern in den Augen, nämlich bei The Mandalorian and Grogu.
Oh.
Ja, ne?
So
sehr ich auch das Gefühl habe, ja, es wirkt so wie eine vierte Staffel dieser Serie, die sie dann jetzt doch ins Kino gebracht haben, habe ich trotzdem irgendwie direkt Spaß gehabt, so, weil diese Kreaturen, die da zu sehen sind, die bewegen sich so wie damals. Baby Yoda ist einfach Gold. Der Mandalorian ist ja auch ein toller Charakter. Die Staffel 2 und 3 waren halt nicht mehr so dolle. So, deswegen kann man ein bisschen Angst haben. Und unter dem deutschen Trailer kann man auch ganz viele Kommentare lesen, wo Leute sagen, sieht aus wie die Serie, warum sollte ich dafür ins Kino gehen? Aber irgendwie habe ich Bock.
Ich habe auch Bock. Ich finde, es sieht ein bisschen besser aus als die Serie filmisch.
Mhm, ja.
Und es hat, was du richtig gesagt hast, so einen leichten Touch von was war von früher.
Mhm, ja,
aber
genau.
In einer netten, modernen Aufmachung. So ein moderner Märchenfilm. Ich habe total Lust. Ich will's gucken.
Irgendwie schon.
Mir krass egal.
Ja, aber Robert, du magst
und
generell
Hunger Games egal.
Ich meine, ich bin ja auch kein Star-Wars-Fan, aber irgendwie da Baby Yoda hat mich.
Du meinst Grogu?
Was?
Ja, bin ich raus. Also was heißt, bin ich raus? Ich habe das, es ist nicht meine DNA. Muss es auch nicht sein. Aber deswegen haben die es immer auch ganz leicht, im Kino mir Freude zu machen. Ich habe da null Erwartungen. Und es gibt, finde ich, kaum etwas Dankbareres, als null Erwartungen zu haben. Also auch nicht zu denken von wegen, interessiert mich nicht oder ist langweilig oder wird blöd. Nee, wirklich so rein wie ein unbeschriebenes Blatt und dann einfach mal gucken. Das passiert mir bei Star Wars relativ oft. Ich muss wirklich mal Andor schauen weiter. Alle sagen ja, das lohnt sich richtig dolle.
Hast du noch einen Film?
Ah, wir könnten sprechen über The Bride.
The Bride, ja, gute Idee. Der Film, der so ein bisschen, der wurde ja verschoben aus dem letzten Jahr. Ich glaube, weil dann klar war, dass Netflix Frankenstein genau in der Zeit rausbringen wird, wo The Bride eigentlich im Kino laufen sollte. Weil es ja hier, das ist ja eine Verfilmung von Frankensteins Braut, von Maggie Gyllenhaal. Jesse Buckley in der Hauptrolle, Christian Bale
genau,
als
aus Hamlet, kennen die, das
dann,
die, Leute,
die dann
ne?
frisch gebackene Oscar-Preisträgerin vielleicht ist oder wird.
Meint ihr? Ist es euer Tipp?
Ja. Roberts Tipp, ja.
Ich bin raus ja. aus dem Film, meinte es betrug ihr den nicht zu geben. David sagt noch, dass Renate Reinz für Sentimental Value, ich so auf gar keinen Fall. Also das ist für mich einer der gesetztesten Oscars überhaupt, Jesse Buckley in Hamlet.
Ja, ja.
Habe ich nicht gesehen, aber Jesse Buckley finde ich eigentlich immer
spitze. Wer hat den Critics' Choice bei den Frauen gewonnen?
Jesse Buckley.
Ja.
Ja, ja, dann
Ariana
auch, ja.
Grande wird wohl leer ausgehen bei den Oscars.
Wer hatte denn die Nebenrolle bekommen?
Eben nicht Ariana Grande, sondern wer? Bei den Critics' Choice Award, wer war das?
Ich habe die
beide,
leider nicht verfolgt.
Es ist richtig geil, sitzt beide vor Computern, aber erwartet von mir, dass ich das sofort
mache. Nee, ich frage das einfach laut. Ich frage das laut, damit, falls es einer weiß.
Damit du guckst, Robert. Nee,
du hast auch so beste Nebendarstellerin. Amy Madigan für Weapons. Ist beste Nebendarstellerin geworden.
Ja. Ja.
Ach krass.
Fandst du Ariana Grande besser in Wicked 2?
Nein, Ariana Grande soll weg.
Ich habe Scherz gefragt.
Bei The Bride, da habe ich das Problem, das weißt du, glaube ich, oder hast du das mitbekommen im Trailer, das wird ja ein Musical und wir wissen alle, ja, das hast du nicht gemerkt, nee, es wird wieder mal nicht richtig im Trailer kommuniziert, aber es ist ein Musical mit ganz vielen Gesangsnummern und da krauselt es mir wirklich die Fußnägel hoch.
Da musst du hin, weil es dein Job ist, aber ich glaube, dann bin ich da raus.
Ja.
Das ist ja jetzt die erste Enttäuschung im Podcast im neuen Jahr. Eben habe ich noch gesagt, The Bride, yeah.
Aber geteiltes Leid ist halbes Leid.
Bin ich voll dabei.
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Vielleicht kommt's einfach
mit Kristen Bell, der dann singend sich durch den Film bewegt.
Das wissen ja ganz viele nicht. Der hat ja eine seiner ersten Hauptrollen war im Film Newsies. Den kennt kaum einer. Da geht's so um so Jungs, die Zeitungsjungen in den, ich glaube, 20er Jahren. Und da singt er auch. Und das müsst ihr euch mal angucken. Das klingt irrsinnig beschissen. Der hat überhaupt keine Gesangsstimme, Christian Bale. Deswegen graut's mir, ehrlich gesagt.
Beleidige ihn nicht. Ich würde sagen, mir geht's genauso.
Ja, nur mir doch auch. So ist ja nicht.
Ich finde, wir haben es schon kurz erwähnt und bei uns in Deutschland startet der auch jetzt Hamlet. Ne? Den haben wir jetzt gar nicht. Wir haben es jetzt am Rande erwähnt und wir haben den auch schon im letzten Jahr gesehen. Ist aber hier dann auch noch Thema demnächst. Hamlet, ja, die Geschichte von William Shakespeare, die seiner Frau, die er kennt, die Familie, die sie gründen und während er berühmt wird, große Trauer, die durch den Verlust in der Familie verarbeiten müssen und wie das verarbeitet wird. Das ist ein großer Oscar-Contender. Die Oscar-Nominierung, weiß gar nicht genau, wann
ist
die kommt.
Ist der nicht schon im Kino? Ist der nicht angelaufen bei uns im Dezember?
Nee, der kommt Ende Januar erst raus. Nee,
ich habe ihn auch nicht geguckt.
Dass wir den aber kurz mal erwähnt haben. David, was ist mit dem Ready or Not 2? Letztens hast du noch so gesagt, freust dich dolle drauf? Bis jetzt habe ich noch nichts gehört von dir dazu.
Ready or Not. Haben wir auch den Trailer geguckt. Hast du gesagt, zumindest behauptet. Du freust dich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Catherine Newton und Samara Weaving sind blutbeschmiert zu sehen. Da bin ich sofort dabei. Ich glaube, das
wird. Was soll das heißen?
Das hat nichts mit sexueller Anziehung zu tun, nur alleine mit, ich finde zum Beispiel, das hört man im englischen Trailer auch schon wieder, wenn Samara Weaving schreit, das ist kein Schrei, das klingt so, als würde man so eine Gazelle fangen. Das ist so ganz seltsames Geräusch. Ich habe keine Ahnung, wie ich es anders beschreiben soll. Aber das ist so, der kommt so ganz urig von ganz tief. Und dadurch ist die so die ultimative Scream Queen für mich, für solche Rollen. Ich bin so ein bisschen vorsichtig gespannt. Sarah Michelle Gellar ist mit dabei. Elijah Wood ist mit dabei. Es sieht nach mehr Spaß aus als im ersten Teil. Ich lasse mich da gerne überraschen. Der erste Teil ist so für mich so ein 3-Sterne-Film gewesen. Bei dir, glaube ich, auch, ne?
Bei mir auch. Ich mochte das, aber ich finde jetzt zum Beispiel beim zweiten Teil, ich finde die Besetzung ganz witzig.
Ja, genau.
So mal ein bisschen ungewöhnlicher, das ein bisschen um die Ecke gedacht.
Ja, ja.
Sehr spaßige Nummer werden. Ich würde kurz mal, wo ihr Mandalorian und Grogu genommen habt, muss ich sagen, ich freue mich auf Avengers Doomsday. Das ist das, ich glaube, das Brett im Dezember, das wird viele Leute locken, weil es dann doch genug Leute wieder vereint. Ich frage mich auch, wie werden sie das mit Dr. Doom erzählen? Ich weiß, man muss diese Marvel-Formel vielleicht auch wollen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wann immer ich heute noch sehe, On Your Left aus Endgame in irgendeinem Reel, irgendeinem TikTok und diese übertriebenen Reaktionen in den Kinosälen, ich freue mich da jedes Mal drauf. Ich liebe das, wie die Leute da, das fühlt sich für mich wie Kino feiern und zelebrieren an. Vielleicht aus den falschen Gründen beim falschen Film, aber sie lieben es. Und das halte ich den Russo-Brüdern gerne bei diesem Peak Ende Dritt Phase 3 vom MCU gerne zugute. Und ich bin auf Doomsday gespannt. Ich glaube, weil ich habe keine Ahnung, wie sie das alles unter den Hut bekommen wollen. Mit den X-Men, mit den Fantastic Four, mit all dem, was war und ob sie da irgendwie eine Story hinbekommen, die irgendwie funktioniert. Ich freue mich drauf.
Ja, ich muss gestehen, also ich bin natürlich auch interessiert daran, was machen sie jetzt, aber das haben die ja so in den Schlamm gefahren, dieses Auto, also weil das war ja, diese Multiversums-Saga hat sich komplett verlaufen, mittendrin haben sie dann Kang the Conqueror, der ja ursprünglich als Bösewicht geplant war, hinten übergeworfen.
Und was macht Vanessa Kirby jetzt da drin?
Die ist bei den Fantastic Four. Ja. Und die sind, in diesem Film sind jetzt wieder alle. Also das muss man dazu sagen. Die holen die alte Riege zurück. Thor ist wieder dabei. Steve Rogers ist wieder dabei. Robert Downey Jr. spielt jetzt nicht Iron Man, sondern Dr. Doom, für dich zur Info. Wie das erklärt wird, das weiß man noch nicht. Die alten X-Men sind dabei. Also so Patrick Stewart und Co.
Vielleicht auch Hugh Jackman als Wolverine. Das weiß man noch nicht.
Und was mit Jessica Alba? Ah nee, das ist Vanessa Kirby wahrscheinlich.
Genau, die ist nicht mehr. Das wäre das für den nächsten Fantastic Four Film, wenn dann sich ein Portal öffnet und dann kommt plötzlich Jessica Alba durch, dann damit die Fans sagen können, das kenne ich, habe ich schon mal gesehen. Also wenn du sagst, es wird das Ding im Dezember, muss ich dir widersprechen, weil im Dezember am selben Tag startet ja auch noch Dune 3.
Ja, aber an der Kasse wird er keine Sonne sehen. Das ist, glaube ich, klar gegen Doomsday. Qualitativ, ja, da bin ich bei dir.
Also das dritte Buch soll ja ein bisschen schwierig sein. Paul Atreides, die springen ja 12 Jahre in die Zukunft. Paul Atreides ist an so einem Punkt angekommen, wo er eigentlich zu so einer Figur geworden ist, die man doof finden muss, weil er im Grunde so einen Krieg angezettelt hat, der, ich glaube, 80 Milliarden Menschen im Universum das Leben gekostet hat. Und es soll wohl ein Film sein, in dem es so hauptsächlich so um politische Ränkespielchen geht. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie sie diese Reihe zu Ende bringen. Das ist ja das Ende der Saga von Paul Atreides.
Ja, es ist die Geschichte auch eines Tyrannen, glaube ich, ne?
Kommt der Film eigentlich auch neu raus mit Zendaya und wie heißt der?
Robert Pattinson, der Drama? Ja.
Auf den habe ich auch total Lust.
Hast du das gesehen, Robert? The Drama?
Ich habe den auf der Liste, aber ich habe den Trailer ist ja raus, ne? Habe ich nicht im Kopf, aber das ist so ein typischer Film, da reichen mir die beiden Namen, um zu sagen, will ich wissen, was sich dahinter verbirgt. Ja.
Definitiv.
Irgendwie geht es um die Hochzeitsgesellschaft und ein Paar, das sich wohl liebt oder irgendwie nicht.
Nee, die haben irgendein Geheimnis, glaube ich, aneinander laufen und eigentlich waren sie voll das Match. Und jetzt ist, wie so oft auch im Leben, heiraten die Leute an einem falschen Zeitpunkt, wo es nicht mehr so geil ist. Aber dann hast du die Leute schon eingeladen. Nee, sowas ist das, glaube ich, irgendwie. Aber finde ich voll spannend. Ich liebe aber auch Zendaya.
Ich glaube, Carly freut sich auf wenig so viel wie den Street Fighter Film dieses Jahr.
Das stimmt nicht. Schon alleine dich dabei zu sehen. Hä, der sah doch super aus.
Das fand ich sehr süß. Können wir das mal unterstreichen? Wie sie der Film ihr egal ist, aber allein dich dabei zu beobachten, wie du dich freust. Verstehst du?
Ich sagte auch gerade, du freust dich auf nichts so sehr wie auf Street Fighter.
Ach so, dann habe ich dich falsch verstanden, weil ich sage die Vorschau, das hat mich animiert.
Du hast nichts falsch verstanden, da ist einfach super viel zynisches Gift bei dem Aussprechen drin.
Nee.
Aber ich habe da Lust drauf. Also es sieht schrottig aus, aber so schrottig geil. Entertaining-schrottig.
Genau.
Ich glaube, mehr muss es ja auch nicht sein. Ne? Aber gilt es nicht auch für den Mortal Kombat-Film auch so ein bisschen?
Ja, der Mortal Kombat Film, der erste war ja schrecklich. Also der jetzt vor ein paar Jahren rauskam und der zweite Teil sieht halt wieder, die nehmen das viel zu ernst. Bei Street Fighter sieht man direkt.
Street Fighter sieht nicht aus, als ob sie es ernst nehmen, was geil ist.
Da haben alle, das ist ja gemacht von den Leuten, die die Eric Andre Show gemacht haben. Deswegen springt da unter anderem auch Eric Andre mit rum. Und 50 Cent als Boxer Balrog, irgendwelche Wrestler in Rollen, wo ich denke, die können doch alle gar nicht schauspielen, aber gut, lassen wir sie mal ran. Und es sieht so überdreht aus. Und bei Mortal Kombat, das spielt jetzt zwar, ich will immer Eric Boehner sagen, aber ist es ja gar nicht, aus The Boys. Wie heißt der Hauptdarsteller nochmal?
Carl Urban,
genau. Der spielt jetzt Johnny Cage. Aber das sieht wieder so ernst aus und so düster. Und da mag ich lieber das, was sie mit Street Fighter versuchen.
Geh ich mit, wann kommt der?
Der kommt am 1. September startet der. 3. September irgendwie so.
Ich wollte den natürlich auch erwähnen, weil wir ein bisschen hier die Filme auch unterbringen wollen, was uns so erwartet. Ich will mal noch einen Film nennen, den können wir nächste Woche, glaube ich, schon gucken, weil, apropos Paarungen, wegen denen allein ich einen Film gucke, Matt Damon und Ben Affleck zusammen. Im Streaming nächste Woche. The Rip. Das interessiert mich, wie das Ding ist.
Nee. Also Ben Affleck hat sich's für alle Zeiten. Das ist ein Jerk, der Typ. Sorry. Also,
habe ich was verpasst? Nee. Habe ich was verpasst vorher?
Entschuldigung. Die letzten Filme von dem waren unfassbar schrottig. Er war auch beschissen. Wie in diesem Ding, wie heißt es denn, mit der Trulla, die blond gespielt hat, Marilyn Monroe. Ganz schlimm.
Ah ja, wie hieß denn der? Dieser Erotik-Thriller. Den habe ich vergessen, den Namen.
Matt Damon. Hammer, aber Ben Affleck kann ich nicht ernst nehmen. Also nie wieder auch.
Nee, Ana de Armas und er, den haben sie in der Zeit gedreht.
Das war scheiße, das braucht niemand wissen. Mhm. Das ist keine Info, die wir daheim wissen.
Ja, aber hier dreht er wieder selbst, ne? Der ist ja inszeniert von Ben Affleck und der hat ja mit The Town einen richtig guten Film gemacht. Argo, kann man drüber streiten. Und das scheint ja wieder so ein Polizeithriller zu sein mit korrupten Bullen. Er und Matt Damon in Kombination. Der hatte auch Air gemacht, die Geschichte über den.
Der hat den nicht gedreht, The Rip.
Hat er nicht?
Nee. Joe Carnahan.
Ach, der Carnahan hat den gemacht. Carnahan hat den gemacht.
Ah, ich möchte jetzt eines deiner Lieblingsworte benutzen. Ich finde, das sieht generisch aus.
Ah, nee, ich bin bei Robert. Ich finde, das sieht gar nicht so übel aus.
Nö, nicht übel, aber ich meine, es ist auch mal Matt Damon und dann doch Ben Affleck und so eine korrupte Polizeigeschichte, was ja immer irgendwie funktioniert.
Ich bin auch nicht bei dir. Ich finde, Ben Affleck ist ein guter Schauspieler. Ich mag den sehr gern. Ich gucke den in den richtigen Rollen, ist der richtig gut, finde ich. Aber der spielt auch viel Mist.
Nicht, weil er ein schlechter Schauspieler ist. Ich finde den als Persönlichkeit zu.
Weil er mit, wie hieß sie nochmal?
J-Lo gebrochen hat, nein.
Ja, mit J-Lo gebrochen hat.
Es geht nicht um Freunde, aber es gibt schon noch ein paar Titel, die, glaube ich, genannt werden müssen. Also wir haben den Super Mario Galaxy Film zum Beispiel. Ne? Großes Ding, erster Teil fand ich. Illumination weiß mit Nintendo, wie sie deren Trauma abstreifen konnten, sodass da jetzt mehr kommt. Es ist eine nette Welt, mit der ich nicht groß geworden bin. Und deswegen fehlt mir auch diese ultimative kindliche Erinnerung von Super Mario und diesem ganzen Königreich und Prinzessin Peach und allem, was dazugehört. Aber das wird halt ein Brett im Kino. Und ich glaube, der wird auch eine gewisse Qualität nicht unterschreiten. So, der wird schon nicht schlecht werden.
Ja. Ich fand den Trailer, der jetzt rausgekommen ist, der eröffnet direkt mit so einer Szene, die komplett unlustig ist. Und ich dachte so, das ist so eine Unart von vielen aktuellen Trailern, gerade aus der Komödienrichtung, die dann direkt so eine lange Szene haben. Und wenn die dann so unlustig ist, denke ich, wer hat denn das im Trailerschnitt entschieden? Das war bei Die nackte Kanone letztes Jahr auch schon so. Ich bin bei Mario Galaxy leider raus. Aber wenn wir schon von Komödien reden, Scary Movie 6 startet dieses Jahr ja auch.
Könnte Guilty Pleasure werden.
Scary Movie 6 oder Mario?
Scary Movie 6.
Ja. Klar, also Holly, Robert, wir können uns alle verabreden.
Meine Keime.
Wir sind dabei.
Meine Keime.
Wir sind dabei.
Es sind ja die Macher des ersten und zweiten Teils wieder. Die Wayans-Brüder sind zurück und Anna Faris spielt auch wieder mit. Aber ja, ich fand das... Ich weiß
es ist
noch,
einfach
wie ich
viel passiert, was sie aufs Korn nehmen können. Weißt du, bei den anderen Filmen war nicht so viel Pause. Da mussten sie sich auf das stürmen, was die letzten 2-3 Jahre vielleicht war. Jetzt war so eine Lücke. Vielleicht machen sie was draus. Mal gucken. Aber gut, David, das ist mit Humor. Ey, können wir nicht drüber streiten.
Ich wollte gerade sagen, wie du sagst, Robert, geht die Pleasure auf jeden.
Ja.
Ey, du hast den Resident Evil Film, David. Der kommt im September noch raus von Zack Greger.
Ja, Ja, ich glaube, der wird cool. Ich bin mir sehr sicher, dass der was macht, was man so noch nicht gesehen hat. Paul Walter Hauser spielt ja die Hauptrolle. Und Zach Greger hat mit Barbarian und Weapons zwei fantastische Filme vorgelegt. Und in Interviews sagt er ganz viel, er ist Fan. Er hat die vorherigen Filme mit Mila Jovovich, da sagt er, er hätte sie nicht gesehen. Das glaube ich ihm nicht. Ich glaube, er will einfach nichts Schlechtes über die Filme sagen und sagt deswegen, er kennt die nicht. Aber er hat alle Videospiele gespielt. Ich bin gespannt, auch wenn das Thema Zombie für mich so ein bisschen durch ist, freue ich mich darauf. Es gibt einen neuen Evil Dead Film, Evil Dead Burn.
Cool.
Ja, da bist du ja auch. Du mochtest auch Rise, glaube ich, ne?
Ja.
Ich fand zwar, dass die Formel sich jetzt so langsam ein bisschen auflöst, aber Sebastian Vanicek, der hatte diesen Film gemacht, der hieß Infested Vermin. Und ich glaube, bei uns in Deutschland hieß das Spiders bis zum Tod, wenn ich mich recht entsinne. Dieser französische Riesenspinnenfilm.
Der war stark.
Der ist super gewesen. Und ja, der macht jetzt den neuen Evil Dead Film, über den man noch nichts weiß. Es gibt noch keinen Trailer. Also ich weiß nicht, ob der wieder in einer Cabin in the Woods spielt oder was sie sich als Setting ausgesucht haben.
Lass uns mal die drei Superheldenfilme schnell. Spider-Man, Clayface, Supergirl. So, das
genau,
glaube ich.
Was ist mit Supergirl? Da haben wir doch gar nicht drüber geredet.
Der ist so, der Trailer geht an und bei mir geht alles aus. So kann ich es, glaube ich, am besten beschreiben. Das ist so, das läuft so durch wie Fahrstuhlmusik, die ja laut Robert nirgendwo mehr spielt. Aber wenn man den Supergirl-Trailer künftig in Fahrstühlen abspielen würde, dann hätte das denselben Effekt, wie ich finde.
Bei dem Film muss ich sagen, ich habe da jetzt nicht Lust drauf und bin auch nicht mega gespannt. Aber die Supergirl spielt, Millie Alcock, die habe ich bis jetzt nur gesehen in der Netflix-Serie Sirens, die ich super finde.
Hast du House of the Dragon nicht gesehen?
Nee, House of the Dragon, sie ist keine Game of Thrones-Fan.
Nee, überhaupt nicht. Da sterben ganz früh so Wölfe oder sowas oder Hunde und dann war ich raus. Ich glaube, es ist zweite Folge, wo es anfing. Auf jeden Fall, auf sie habe ich total Lust. Die finde ich irgendwie mal, die finde ich ganz süß. Sirens ist auch eine Empfehlung, mag ich gerne.
Okay.
Netflix-Serie, auch ganz spannend. Und deswegen ansonsten Jason Momoa. Das ist jetzt nicht so spannend. Aber
ja, aber der spielt Lobo. Und Lobo ist eine der spannenderen Figuren im DC-Universe. Es ist so, kann man ein bisschen mit Deadpool vergleichen. Jetzt nicht dasselbe, weil der nicht die vierte Wand spricht, aber das ist so ein übermenschlich starker Charakter, der auch mit Superman mithalten kann. Der raucht die ganze Zeit, der ist zynisch. Der ist wie so eine Mischung aus Superman und Judge Dredd. Habe ich so das Gefühl.
Klingt für mich fast eher wie Wolverine, so von der Art
aber
und Weise.
Noch ein
und
bisschen,
Ghost Rider.
Aber nicht so depressiv die ganze Zeit.
Okay,
also
okay.
Sie ist eine geile Figur. Ich bin gespannt, wie sie die umsetzen. Jason Momoa spielt ja auch im Street Fighter Film mit als Blanka. Also der hat dieses Jahr wieder, der bringt wieder Filme raus auf jeden Fall. Da
läuft
kommt was.
Dem. Die Horrorversion Clayface bei DC ansonsten, weiß ich jetzt, das soll ein bisschen horrorhafter sein, ne?
Soll Horror sein, genau. Clayface ist halt irgendein Bösewicht normalerweise von Batman.
Ja.
Ich weiß dazu nichts.
Okay.
Man sieht so Setfotos, wo jemand, es soll ja eher wirklich so, sieht ein bisschen aus wie Darkman, falls ihr den kennt, aus den 80ern, dieser Superheldenfilm mit Liam Neeson, wo ihm das Gesicht weggebrannt wird durch so einen Unfall. Und dann rennt er immer mit so Binden um den Kopf herum von Sam Raimi.
Ich habe ein Bild davon, aber ich glaube, habe ich nicht gesehen.
So jetzt, scheint das zu werden in der Richtung. Sam Raimi bringt ja auch einen neuen Film raus, Send Help.
Der sieht auch ganz interessant aus. Erinnert mich an Triangle of Sadness, der letzte Akt.
Das ist das, wo die auf einer Insel abstürzen, sie mit ihrem Chef, der immer scheiße zu ihr war. Und dann fängt sie an, ihn dort zu foltern auf der Insel.
Ach so, ja, stimmt. Das sah ganz cool aus.
Ja.
Es sah auf jeden Fall ganz entertainmentmäßig aus. Genau. Wer ist die Hauptdarstellerin? Die mag ich auch.
Oh, Rachel McAdams ist die Hauptdarstellerin.
Und auch diesen Monat schon, ne? Diesen Monat schon im Kino. Ist jetzt sehr bald soweit. Ja. Den haben wir ganz bald vor uns. Ich glaube, wir sollten, auch wenn wir wieder nicht vom Anime-Fach sind, den Leuten nicht verschweigen, die Legende von Aang hat. So oft habe ich gelesen, dass die Last Airbender kommt. Das wird wieder ein Riesenhit und wir müssen vielleicht dieses Jahr uns mal ein bisschen irgendwie auseinandersetzen.
Kommt aber nicht im Kino.
Nee?
Kommt aber nicht im Kino.
Ach, das ist ein Streaming, ja?
Nee, eigentlich nicht. Paramount hat den Kinostart gestrichen. War vor zwei Wochen in der News. So ganz.
Paramount hat eure Meinung.
Ja, ne, Paramount.
Scheiß auf Anime-Filme.
Ja, David Ellison hat gesagt, er mag keine Anime-Filme, deswegen kommt das jetzt doch nicht. Was sagten ihr zu der Fortsetzung von The Social Network?
The Social Reckoning.
The Social Reckoning. Braucht also, ihr eine
Fortsetzung? Wer spielt da den Hauptdarsteller? Nö, brauchen wir nicht so viel.
Na, aber Jesse Eisenberg ist ja der Mark Zuckerberg gewesen. Der ist es jetzt nicht mehr. Jetzt spielt genau. Jeremy Strong die Hauptrolle.
Der fantastisch ist, Jeremy Strong.
Ja, aus, der ist richtig gut. Der hatte in dem Trump-Film, hatte der den Berater von Trump gespielt. Erinnerst du dich?
Hauptdarsteller in Succession auch.
Oder den kann man sich eigentlich merken.
Wie hieß die Geschichte mit super. dem Jungen hier, mit dem Jungen und dem Großvater? Da spielt er doch die Eltern. Was war denn das vor 2-3 Jahren? Wie so eine autobiografische Regiegeschichte, wo eine der schönsten Szenen war, wie der Junge mit seinem Großvater auf der Bank sitzt und die Freundschaft zu so einem anderen Jungen, die nachts was klauen. Und er kommt selber aus...
Ach, du meinst...
Wie hieß denn das Ding? Und Jeremy Strong war der Papa. Ja,
Armageddon,
ja.
Irgendwie ja. so...
Ja, irgendwie so ist der Original.
Anthony Hopkins hatte den Vater gespielt, ne?
Genau, ja. Den Großvater. Ja, ja, das war ein.
Das war der neue James Gray-Film.
Jeremy Strong, immer Knaller.
Hier geht's jetzt um eine Whistleblowerin, gespielt von Mikey Madison. Es gab ja 2021 so Facebook-Leaks, wo bekannt wurde, dass Facebook seit Jahren so Dokumente besitzt. Und diese Dokumente machen klar, dass das Nutzen von Facebook, insbesondere aber auch Instagram, für Kinder extrem schädlich ist. So, weil sie da, dass das suchtgefährdend sein kann. Es aber auch eine Manipulation durch die sozialen Netzwerke passiert, aber auch Fälle passiert sind, wo Kinder zum Beispiel entführt wurden, weil sie über die sozialen Netzwerke und damit quasi heruntergespielt werden sollte, dass Facebook und Co. ein großes Problem sein können, gerade ab einem gewissen Alter. Das hat eine Whistleblowerin bekannt gegeben und dieser Fall wird jetzt in The Social Reckoning von Aaron Sorkin verfilmt.
Wann kommt der raus? Habe ich auch Lust drauf.
Das weiß ich, glaube ich, gar nicht, weil ich bin mir nicht sicher, ob der im Kino startet. Es gibt ein paar Filme, die jetzt nur auf Netflix starten werden.
Also wird am 8. Oktober wird er gelistet?
Dieser eine mit Charlize Theron.
Apex?
Ja.
Das
ja.
ist doch, das sieht doch
total aus. Das wird, glaube ich, auch nichts. 8. Oktober, Social Reckoning. Zumindest.
Dann verwechsel ich das mit The Adventures of Cliff Booth. Das ist die Fortsetzung von Once Upon a Time in Hollywood, wo es um Brad Pitts Charakter geht.
Und Brad Pitt spielt auch den Charakter.
Aha, genau. Cool. Quentin Tarantino schreibt das Buch, David Fincher macht den Film.
Aber und dieses Jahr schon? Dieses Jahr schon?
Der kommt dieses Jahr.
Ja, richtig gut.
Den hatte ich auch in meiner Vorschau.
Das wird ja ein Top-Jahr.
Es wird richtig, ja. Es wird echt stark.
Ja, also, ja.
Es muss auch, nach unserem letzten Jahr.
Nach dem letzten Jahr, ja.
Du, wir haben noch einen neuen Scream-Teil, wir haben Toy Story 5, wir haben hier für David Masters of the Universe wollte ich gerade sagen.
He-Man, genau. He-Man. Der Cliffhanger-Film soll angeblich dieses Jahr kommen. Es werden auch ein paar Regisseure zurückkommen, die man schon kennt. Angeblich ist der neue, wie heißt er nochmal, McDonough, der auch Three Billboards Outside Missouri gemacht hat.
Martin McDonough.
Martin McDonagh wird einen neuen Film dieses Jahr herausbringen. Angeblich bringt Terrence Malick einen neuen Film raus. Also da kommt eine ganze Menge, die echt spannend aussieht.
Und dann auch noch so typische Sachen, die im Kino funktionieren. Ne? Jumanji 3 wird laufen, ein Minions wird laufen, Toy Story haben wir erwähnt, Moana Live Action. Ich meine, das sind nicht Sachen, worauf wir uns freuen.
Angry Birds 3.
Aber das sind trotzdem Dinge, die Leute ins Kino ziehen. Ne? Also es ist packed. Es ist packed.
Es ist packed. Und das in nur 12 Monaten.
Ja. Und irgendwo kommt noch GTA 6 und eine Fußball-WM dazwischen.
Ja, aber GTA 6 kommt erst Ende des Jahres und könnte noch verschoben werden.
Schon
die Fußball-WM wird wohl nicht verschoben.
So, die wird nicht verschoben.
Da sitzen wir dann wieder hier vorm Fernseher. Carly schreit wieder. Du hättest sie mal sehen müssen vor 2 Jahren bei diesem Spiel. Was war das? Spanien, Deutschland?
Ja, aber das war ja nur eine EM, weißt du? Das ist jetzt eine WM.
Ja, aber für Carly ging es um was.
Ja, aber die geht 2 Wochen länger auch.
Ja?
Ja, wir haben dieses Mal, glaube ich, 48 Mannschaften und aus jeder Gruppe kommen sogar 3 weiter. Also es gibt quasi so ein halb sinnloses Vorgeplänkel und dann, also es gibt richtig viele Spiele. Diesmal kannst du fast 6 Wochen durchgucken, aber abstruseste Zeiten ja teilweise. Also habt ihr gut zu tun im Sommer, was das angeht.
Wir gucken mal. Dann, ich freue mich auf ein schönes Kinojahr. Nicht so sehr auf das Streamingjahr, aber ich glaube, im Kino kommt gutes Zeug und wir legen los mit Marty Supreme morgen.
Wir werden, genau, damit fangen wir an.
Da treffen wir uns.
Ich würde sagen, für heute.
4:1, geil.
Ich würde sagen, für heute haben wir es, oder? Anderthalb Stunden muss doch reichen.
Als Vorschau.
Carly, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch für die Einladung. Ich fand's auch wunderschön.
Gerne, gerne. Robert, ich danke dir für die Einladung.
Ja.
Und David. Auch nochmal zu Robi ein wunderschönes neues Jahr, ne?
Ja.
Und an alle Zuhörer. Also unser letztes Jahr war so beschissen, dass ich große Hoffnung habe.
Naja, ja, weißt du, manchmal kann es nur noch bergauf gehen. Insofern,
Ich glaube wirklich, wir sind an dem Punkt. Da kann es nur noch bergauf gehen. Und deswegen bin ich relativ optimistisch.
So, das wünsche ich euch von Herzen. Vielen Dank für heute. Auch. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder mit neuen Filmen, Serien, allem, was dazugehört. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Macht's gut. Frohes Neues.
Tschüss. Ciao.